Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt. Ja, hallo. Hier sind wir, die Filmfritzen, frisch zur November-Ausgabe 2024. Ich bin nicht allein im Studio. Neben mir oder gegenüber von mir ist Erik. Hallo Erik.
Hallo Felix.
Und wen haben wir noch hier?
Hallo, ich bin die Lucia.
Hallo.
Hallo Lucia, freut uns sehr, dass du da bist. Wir sind total gespannt, was wir heute alles so besprechen werden. Aber erstmal dürfen unsere ZuhörerInnen herausfinden, wer du überhaupt bist.
Lucia Haslauer studierte Kommunikationswissenschaften, Zeitgeschichte und Politik an der Uni Wien und absolvierte parallel eine Journalistenausbildung für Hörfunk und Print. Nach ihrem Studium war sie einige Jahre für den ORF und für Produktionsfirmen als Konzeptentwicklerin und Redakteurin tätig. Seit 2011 ist sie beim kleinen Fernsehspiel des ZDF tätig, wo sie mittlerweile als stellvertretende Redaktionsleiterin arbeitet. Im kleinen Fernsehspiel entstehen geförderte Filme von NachwuchsregisseurInnen im fiktionalen sowie im dokumentarischen Bereich. Lucia betreute Filme wie Die Hände meiner Mutter und Serien wie Doppelhaushälfte und Familie Braun. Willkommen, Lucia.
Willkommen, Lucia. Ein hochkarätiger Name hier bei den Filmfritzen, würde ich sagen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Wir sind auch ganz aufgeregt.
Ich auch.
Aber du hast gesagt, oder Erik hat gesagt, du warst schon mal in einem Podcast, oder?
Ja, aber da war ich nicht vor Ort, also ging über Telefon und ich saß am Schreibtisch und habe das Gefühl, dass ich telefoniere, aber hier habe ich irgendwie zwei Menschen vor mir, drei riesen Mikros, Kopfhörer.
Ja, uns wurde auch schon gesagt, wie im Radio, aber das Gute ist ja, dass wir, also es ist ja offiziell Radio, aber wir sind ja zum Glück nicht live, deswegen ist dann nochmal die Anspannung weg, finde ich.
Ein bisschen. Also,
jetzt, wo du es sagst.
Das war wahrscheinlich dann ein Corona-Interview, oder?
Nein, das war jetzt noch gar nicht so lange her, das war im Sommer, aber Ach so. Das war ein Podcast, der in Berlin aufgezeichnet wird. Und das war so kurzfristig und das geht ja mittlerweile auch alles irgendwie über online, deswegen.
Ja.
Aber ich finde es sehr schön bei euch und ich bin froh, dass ich euch in die Augen schauen darf.
Ja, wir sind auch sehr froh, dass du hier bist, weil wir hatten auch mal während Corona auch einen Podcast und
wollte ich auch gerade sagen.
Haben wir nicht mehr, aus gutem Grund.
Ich hab so viel telefoniert.
Ja, genau. Ja, ja. Das war also was echt was ganz anderes und vor allem immer dieses sich so ins Wort fallen wegen dem wegen der Verzögerung und so. Mhm. Das war immer irgendwie ganz, ganz schwierig. Ich finde, also ich habe gerade gesagt, vor allem so ein hochkarätiger Gast hier, ne? Ich hab so ein bisschen geguckt und so und gedacht, ah, vielleicht ist da ja gerade bei den vielen Projekten, die du schon betreut hast und so, auch irgendwas richtig Krasses dabei, was das mal erreicht hat. Und Familie Braun hat den International Emmy gewonnen.
Yeah.
Ja. Und du warst bei der Verleihung auch da?
Ja.
Ja. Hast du einen Emmy bei dir im Büro stehen? Oder ich frage mich immer, wie das so abläuft, wenn man so einen Emmy gewinnt. Also
das weiß ich gar nicht, was ich sagen kann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese International Emmys sind ein bisschen ein Franchise für die Emmys. Also das war schon, okay. Ich habe so das Gefühl gehabt, zu Hause, also hier zulande wurde das wahnsinnig beobachtet, was natürlich total schön war und ich dachte auch, wow. Und wie wir dort waren, hat das irgendwie aber so ein Typ moderiert, so ein Comedian, der sich die ganze Zeit wahnsinnig lustig gemacht hat über die International Emmys und gemeint hat, das ist ja irgendwie nur so fade Abklatsch und ich weiß nicht was. Tatsächlich war das aber, wenn man sozusagen schaut, wer kuratiert da, welche Programme laufen da an, eigentlich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil die wirklich international Programm rekrutieren, anschauen, sichten, sehr, ich finde, ein sehr viriles Jurykonzept haben und wirklich viel diskutieren, viele Blicke darauf, auf die Programme zulassen und dann tatsächlich das küren, was durch viele Augen und Hände gegangen ist. Und deswegen war mir das eigentlich relativ wurscht, was der Comedian gesagt hat. Wir haben uns, glaube ich, gefreut darüber und das war eigentlich für so ein, auch dieses Team und für das Geld, das dahinter gesteckt ist, war alles nicht viel, das war ein Nischenprojekt. War das wirklich eine total tolle Auszeichnung. Und das hat uns, ehrlich gesagt, im Sender auch geholfen, diese Formatwerkstatt, in der das entstanden ist, auch nochmal so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und wir haben auch ein bisschen mehr Geld bekommen.
Ah ja. Oh.
Insofern.
Ja, praktisch.
Mehr muss so ein Preis doch auch nicht leisten.
Aber war das, also ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber ich dachte bei den Emmys oder bei den Grammys oder sowas generell, bei irgendwelchen Awardshows in den USA wird ja oftmals auch einfach Werbung gespielt über manche Kategorien, die weniger Beachtung bekommen. War das bei dem auch so oder wurde eure Kategorie auch dann ganz normal im Fernsehen auch übertragen?
Es überfragt mich jetzt, ob das im lokalen Fernsehen überhaupt gezeigt wurde. Ich meine nicht. Ich meine, dass das eine Veranstaltung ist, die... Das ist schon eine Branchenveranstaltung. Man hat auch gemerkt, der Hauptsitz der amerikanische Film- und Fernsehmarkt war dort. Die Europäer waren da so ein bisschen Zaungäste. Aber ich glaube nicht, dass es da... Das war nicht so ein Glamour-Ding. Also es gab einen roten Teppich und ich war damals hochschwanger. Wir haben uns da irgendwie so... wie auf diesem roten Teppich zusammengedrückt und waren wahnsinnig aufgeregt. Aber ich glaube nicht, dass das eine Fernsehübertragung gekriegt hat. Das ist schon, also es ist wirklich eine, das hat auch in diesem Hotel, das Donald Trump gehört hat, irgendwie stattgefunden und die Fotos danach waren irgendwie in der Küche hinten drin. Und so. Also es hatte, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen die kleine Schwester von den Emmys. Aber wie gesagt, ich finde, was ja viel mehr wert ist als der Glamour nach draußen, ist, wie ernst nimmt man das Handwerk und wie ernst schaut man auch auf Programme, auch wenn sie klein sind, wie viele Leute setzen sich damit auseinander und überlegen sich halt wirklich, wer so einen Preis kriegen soll. Und da, finde ich, hat man sich wirklich behandelt gefühlt, betreut gefühlt und auch gesehen gefühlt. Und darum geht es ja. Es geht ja gar nicht nur um den roten Teppich und die Oma, die nachher anruft und sagt, ich habe dich gesehen. Ja.
Aber war das schon ein tolles Gefühl? Also war das schon so ein, boah, jetzt habe ich es geschafft, ich bin auf dem roten Teppich? Oder war das ein, ach okay, das muss ich jetzt eh machen, deswegen gehe ich jetzt hier lang? Oder?
Nee, das war, also ich war das erste Mal in New York. Für mich war das natürlich diesbezüglich auch cool und es war ein schöner Abschluss für ein Projekt. Ich habe es geschafft, habe ich mir nicht gesagt, weil ich habe es nicht geschafft. Das ist, ich stehe als Redakteurin tatsächlich neben und an der Seite von den Kreativen, die die Verantwortung haben. Und ich darf öffentlich-rechtliche Gelder mitvergeben. Das ist ein großes Privileg. Aber ich bin mir dessen sehr bewusst, dass nicht ich die Auszeichnung bekomme, sondern dass das vor allem mal sozusagen die kreative Erzählung ist, das kreative Handwerk, das da ausgezeichnet wird. Und die Rolle der Redaktion ist sehr, sehr klar definiert. Die ist nicht unwichtig, gerade in der Auswahl, aber dann bei dem, was entsteht, sind wir einfach ein Teil des Kreativteams. Aber das ist schon was anderes, glaube ich, wenn man als Filmemacher ausgezeichnet wird. Ich glaube, das macht mehr mit einem, da kann man sich auch weniger distanzieren. Also ich kann mich auch distanzieren von Projekten, die nicht so gut gelungen sind, kann ich sagen, ja, das haben die Filmemacher leider irgendwie verbockt. So. Und das führt aber, finde ich, auch umgekehrt zu der Verantwortung zu sagen, wenn so ein Preis kommt, da stehe ich total gern mit dabei, aber die Ausgezeichneten sind schon mal vorrangig die, die das erdacht haben und die das auch dann auf Bild gebannt haben.
Ja, also deine Rolle im Endeffekt ist dann... wird doch dann auf der, wenn ich mir jetzt eine DVD davon kaufen würde, wäre dann dein Name unter Executive Producer?
Im Englischen, glaube ich, ist es das.
Ja, ja. Okay. Weil ich meine auch, dass ich da, als ich ja auch mal die Hospitanz hatte, dass es da irgendwie so gelabelt wurde dann.
Genau, das ist im Deutschen ist die Redaktion und in Amerika wäre das, glaube ich, der Executive Producer.
Ah, okay, okay. Ja. Und zu wie viel Prozent hat jetzt das kleine Fernsehspiel zum Beispiel diese Produktion unterstützt finanziell?
Das war eine volle Auftragsproduktion
damals. 100%. Ah, krass.
Das war ein kleines Fernsehspiel, da war Manuel Meinberg, der Autor, kam mit dem Uwe Urbas, mit dem Producer irgendwie auf uns zu und hat gemeint, das haben sie gemacht, aber das macht wahrscheinlich keiner, weil das ist auch so ein bisschen krass und so. Und wir haben bei Quantum, ja, so ein Formatlabor, wo wir jetzt abseits vom kleinen Fernsehspiel auch nochmal so ein bisschen Format entwickeln. Also das ist nicht so wichtig, wer hier erzählt, ob das Nachwuchs ist, ob das sozusagen Leute sind, die gerade ihre ersten Schritte machen oder ob das, geht es eher um den Nachwuchs im Format. So. Und damals, ist auch wirklich schon lange her, ging es uns stark um YouTube als die große Bewegtbildplattform, die da völlig unkuratiert in der Lage ist, junges Publikum zu bespaßen, beziehungsweise noch schlimmer, das junge Publikum bespaßt sich selbst, macht das so gut, dass die Leute das auch schauen. Und das hat natürlich Fernsehsender wahnsinnig umgetrieben. Ne? Und da gab es ganz hilflose Versuche am Anfang mit, wir fragen einen YouTuber, ob er mal irgendwie als Cameo auftreten will, so zahlen ihn aber wie einen Statisten, obwohl der auf YouTube schon fast Millionär ist. So. Also da haben so Welten nicht zueinander gefunden anfangs. Und sich sehr kritisch beäugt und mit Familie Braun kam, und das hat mich so interessiert, abseits davon, dass der Stoff damals sehr spannend war. Ich würde das heute so auch glaube ich, würden wir das so nicht mehr machen, inhaltlich, aber damals war der Stoff natürlich auch interessant. Aber vorrangig hat uns interessiert, dass wir mal mit YouTube-Creatern auf Augenhöhe in der Entwicklung gehen. Mhm. Also der Manuel Meyenberg mit seiner Frau, der Marie Meyenberg, die ja bei dieser ersten YouTube-Welle eine ganz starke Stimme war und auch sehr viel Kredibilität bei den Creatern hatte, der ersten Generation sozusagen. Die hat da ihre Leute mitgebracht und dann wurde das halt mal ein Miteinander. Und wir haben halt zum ersten Mal ein Format entwickelt, das auch auf YouTube funktioniert, das sich überlegt, wie schaut ein Thumbnail aus, das sich überlegt, wie beschreibe ich denn auf YouTube ein Format, wie lang muss das sein, wie lang darf es sein, wie steige ich ein, wie schaut ein Vorspann und Abspann aus, was ist klickbar, was ist nicht klickbar. Das sind ja alles Dinge, die ich mir im linearen Fernsehen überhaupt nicht überlegen muss und auch in der Mediathek nicht, weil die Mediathek diese Interaktivität nicht hat. Und das war für uns halt sehr spannend bei Familie Braun, bei dieser Serie auch zu schauen, wie funktioniert denn etwas, was primär für YouTube und die Mediathek konfektioniert und entwickelt wurde, auch im Fernsehen. Und das hat auf allen Plattformen erstaunlicherweise sehr gut funktioniert und dann noch diesen Digital Emmy eingefahren. Mhm. Und dann, es war aber tatsächlich eine volle Auftragsproduktion. Danach hatten wir auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung bei Quantum.
Ach, schön.
Schau das doch mal.
Und das normalerweise dann auch, also wie viel Prozent wird normalerweise dazugeben oder ist es wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich?
Ja, also wir haben, das kleine Fernsehspiel ist ja, wie soll ich sagen, ich glaube, Eckhard Stein, der das ja irgendwie von Anfang an geprägt hat, als einer der längsten Redaktionsleiter, glaube ich, hat immer mal gesagt, dass es sehr wenig Geld gibt, aber es gibt damals noch 40 Mal im Jahr sehr wenig Geld. So. Das heißt, das kleine Fernsehspiel hat, glaube ich, immer schon sehr stark auf Partnerschaften gesetzt. Das heißt, Förderungen natürlich früher noch mehr als jetzt, aber auch immer noch internationale Partner, also Koproduktionen auf dem internationalen Markt, auf dem nationalen Markt und auch in-house. Also wir haben auch gerade bei Quantum oft mit ZDF Neo kooperiert oder mit Info und versucht uns in-house nochmal so ein bisschen Geld dazu zu holen, weil die Budgets knapp sind. Mhm. Die Freiheiten sind nicht knapp, aber die Budgets sind knapp.
Mhm. Ja, okay, ja.
Dann nur manchmal, also Familie Braun waren halt wirklich, das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen das waren, aber es waren so 10 Minuten. So. Mhm.
Ach so.
Und dann ist natürlich der Minutenpreis für, weiß nicht, 6 Folgen wie so ein 60 Minuten. Und das ist was, was wir als Auftragsproduktion schon auch mal leisten können. Das war sehr kammerspielig angelegt, insofern hat das geklappt als Auftragsproduktion. Ne?
Ja, also von dadurch, dass es halt auch ein YouTube-Format dann eben war, auch nochmal wahrscheinlich deswegen weniger Geld erstmal gekostet.
Ja, das ist lustig, das ist so ein Argument, das hätte ich früher meinen Kollegen aus dem Produktionsmanagement wieder zurückgeworfen. Ich sage, das kann sein, dass das günstiger ist, weil es im Internet ist. Das ist halt einfach auch echt, also ich meine, Netflix ist auch im Internet, die Mediathek ist im Internet, also wir sind alle im Internet. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie den Production Value runter.
Nee, so war das nicht ganz gemeint. Okay. Nein, ich meinte nur so eben gerade, weil es halt noch YouTube war und das eher halt unbekannt war. Deswegen glaubst du, dass es dann halt neben eurer Produktfinanzierung noch mehr gegeben hätte, wenn es halt zu dem Zeitpunkt noch keine YouTube-Produktion gewesen wäre?
Also nein, weil wir einfach bei Quantum, das ist ja wirklich nur so ein kleiner Teil des kleinen Fernsehspiels, dieses Labor, da haben wir einfach sehr überschaubare Mittel pro Jahr und wir versuchen immer so 1 bis 2 Projekte daraus zu finanzieren. Mhm. Manchmal sind es Serien, manchmal sind es Dokus, manchmal sind es Einzelfilme, manchmal sind es Plattformprojekte und suchen eigentlich immer so ein bisschen, was braucht das Projekt. Und dieses Projekt hat so ein bisschen danach gerochen, als wäre das schwierig bei Förderungen, als wäre das schwierig, da noch Geld über den Markt zu holen. Und deswegen waren die Kreativen eigentlich froh, von uns den vollen Zuschlag, auch wenn der überschaubar war, zu kriegen und zu sagen, okay, wir sind ausfinanziert, das können wir machen. Ich glaube, wir haben auch noch eine Folge rausgeschmissen, weil die hätten wir uns dann nicht mehr leisten können. Mhm. Also war schon knapp, aber dafür halt ohne lange Finanzierungswege.
Ja, das ist dann auch einfacher, wenn man nur mit einer Produktionsstelle kommunizieren muss und nicht mit 3000
gleichzeitig. Wie es ja normalerweise so ist in Deutschland.
Ja.
Und alle haben noch eine Idee, wie man das Ende verändern könnte.
Ja, das kommt besser an.
Ja. Ich hänge gerade die ganze Zeit an einer Aussage, die du vorhin getätigt hast, dass gerade, dass du so eine Distanz zu diesen Projekten hast, weil der Job einer Redakteurin so klar definiert ist, diese Rolle. Aber wie ist sie denn definiert? Also, weil eine Redakteurin hatten wir bis jetzt noch nicht hier sitzen und es gibt ja auch Filme, die ohne eine Redaktion produziert werden. Was ist denn eigentlich genau dein Job, wenn ich mal so fragen darf?
Was? Naja, also ich glaube, ich bin Redakteurin im öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist auch nochmal was anderes, glaube ich, als Redakteurin zu sein bei ProSieben oder bei Netflix. Mhm. Deswegen, ich spreche jetzt mal sehr dezidiert über das öffentlich-rechtliche System. Und da, glaube ich, ist der Redakteur vor allem dazu da, zu gewährleisten, dass die Gelder, die öffentlich-rechtlichen Gelder, die in ein Projekt fließen, so ausgegeben werden, dass man das auch gut verargumentieren kann, mhm. dass das sozusagen dem Auftrag entspricht, dass nichts veruntreut wird. Aber natürlich auch, und das ist etwas, was beim kleinen Fernsehspiel, glaube ich, besonders zum Tragen kommt, auch so ein dramaturgischer Resonanzboden zu sein für Filmschaffende. Also nicht nur der Technokrat, der dann irgendwie schaut, dass beim Rohschnitt irgendwie eine Zahlung ausgelöst wird und der bestätigt, dass das Material da ist und gut ist, sondern wir verstehen uns schon sehr stark als PartnerInnen von Filmschaffenden, die gerade irgendwie in den Markt kommen, die meistens zum ersten Mal mit einem größeren Sender zu tun haben, die da vielleicht auch Vorbehalte haben dagegen, weil man hört der Geschichten, wie es so ist, und der Redakteur kam dann und hat alles kaputt gemacht. So. Also jeder hat schon Erfahrungen gemacht in der Branche mit Leuten, die mitreden. Das ist ein hochsensibles und emotionales und auch oft narzisstisches Geschäft, in dem wir alle irgendwie agieren. Und damit haben wir sehr viel zu tun. Das heißt, wir versuchen eigentlich schon, jungen Filmschaffenden irgendwie Vertrauen zu geben, dass wir es wohl meinen, dass wir nicht reinpfuschen, sondern dass wir ihre Partner sind, dass wir ihre ersten Ansprechpartner sein können, wenn sie das wollen, für einfach einmal einen Abtesten der neuen Fassung, ein Gespräch über Figuren, ein Gespräch über welche Form, über was für Filme fallen dir ein, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, oder was für Erfahrungen gibt es mit dem Cast oder welche Produktionsfirma lasse ich überhaupt ran an meinen Stoff. Also wir verstehen uns sehr stark als Partner der ersten Stunde, die für alle Fragen zur Verfügung stehen, die aufkommen, uns aber auch zurückziehen, oder so mache ich das, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich ziehe mich auch zurück, wenn ich merke, da hat jemand so eine ganz, ganz klare Vision. Die hat überhaupt keine Fragen zum Buch. Die hat dieses Buch geschrieben, ich habe es gelesen, das ist ein Wurf, ja, da muss ich gar nicht mehr sagen, schau doch mal auf Seite 7, weil die Seite 7 auch so. Also ich reagiere ehrlich gesagt immer so ein bisschen darauf, wie sehr braucht man mich und zieht man mich als Angebot, wie sehr nutzt man mich auch ein bisschen als Friendly Fire immer wieder im Prozess und involviert mich nicht in jeden Schritt, damit ich auch noch so ein bisschen einen offenen Blick habe darauf. Und dieses Gespräch biete ich eigentlich immer am Anfang an, und dann ist das wirklich sehr unterschiedlich intensiv. Also es gibt Filmschaffende, die halt irgendwie am Anfang mit dem Buch losstarten und noch niemanden um sich haben, also weder aus einer Hochschule kommen, noch eine Produktionsfirma haben, und da ist die Zusammenarbeit super intensiv und man telefoniert dreimal am Tag. Und dann gibt es die wirklich einfach da lieber zu Hause oder mit ihrem Team, das sie schon von der Uni kennen oder immer arbeiten, und mich immer nur dann involvieren, wenn es irgendwie wirklich notwendig ist oder wenn sie mal auch wirklich Bock haben, jetzt auf sozusagen nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge oder so. Und ich glaube, je größer die Fallhöhe ist, also je mehr ich mich im Sender in Richtung Primetime bewege, desto anders ist dann auch oft die Aufgabe und die Rolle dieser Redaktion. Also wir sind als Nachwuchsredaktion natürlich ganz anders aufgestellt als eine Redaktion für 20.15 Uhr. Die müssen natürlich, deren Auftrag ist ganz klar, auch zu schauen, dass die Quote da passt. Und das heißt, dieses Format, das vielleicht auch eine Reihe ist und so ein paar Regeln und Grammatiken hat, müssen sie auch schützen vor ein Regisseur, der das vielleicht zum ersten Mal macht oder so, und auch da viel mehr reingehen und auch nochmal anders arbeiten.
Das hat wahrscheinlich auch Einfluss darauf nochmal, wie schnell dann der Prozess ist von Drehbuchkonzeption bis zum tatsächlichen Drehstart, oder? Also was würdest du sagen, war da das Schnellste, was da funktioniert? Ist mal jemand hingekommen und meinte, ich hab ein Drehbuch, okay, morgen geht's los, wir haben dann Geld, oder wie war das Schnellste im Vergleich zum langsamsten Prozess?
Also schnell ist tatsächlich was man uns, glaube ich, auch immer wieder vorwirft, teilweise verständlich, teilweise...
Das war kein Vorwurf, sorry.
Nee, ich meine nur, also Geschwindigkeit ist... ich sage mal, das Schnellste, die Höchstgeschwindigkeit haben wir tatsächlich während Corona mit dem sogenannten ersten Instant-Fiction-Projekt drinnen, im Internet sind alle gleich, hingelegt. Da war das Geld da, bevor irgendwie überhaupt noch irgendein Buch, ich glaube, da stand der Writers' Room noch gar nicht.
Ne? Oh.
Da ging es halt wirklich darum zu sagen, wir müssen aus der Fiktion heraus auf die Covid-Pandemie mal reagieren. So. Also die Nachrichten, das ZDF war natürlich im Nachrichtenbereich voll mit, was ist zu tun und was nicht zu tun. Und die Fiktion war hauptsächlich damit konfrontiert, wir können nicht mehr drehen. Mhm. Drehstopps. So. Und da gab es die Idee von meinem Hauptredaktionsleiter, doch mal irgendwie zu überlegen, wie weit kann man nicht jetzt irgendwie sozusagen ein agiles Format auch aus der Fiktion heraus schaffen, das thematisiert, womit wir gerade alle zu tun haben, und die Filmschaffenden aber nicht in die Gefahr bringt, dass sie in Teams zusammenarbeiten. Mhm. Und dann hat die BTF es dann losgezogen mit dem Format drinnen, wo es halt wirklich um Protagonisten ging, die alle zu Hause hocken und auch mit ihren Computerkameras aufgezeichnet werden und haben ein tägliches Format rausgeblasen. Und ich glaube tatsächlich zwischen Kickoff und erster Sendung waren 4 Wochen.
Oh, krass.
Okay. Also das war die Höchstgeschwindigkeit.
Das ist ein Extremfall dann nochmal.
Total Extremfall. Ich finde aber auch, also wie gesagt, ich sage nochmal, öffentlich-rechtliche Gelder. Ja? Bei uns, ich entscheide nicht, das möchte ich machen, das mache ich. Es wäre auch irgendwie missbräuchlich, potenziell.
Ja.
So, weil, wer weiß. So. Deswegen gibt es bei uns natürlich schon, es gibt eine Redaktionssitzung, eine Stoffsitzung, in der dann alle alles lesen, in der man darüber diskutiert, auch definiert, warum machen wir diesen Stoff, um auch revisionssicher zu sein. Das finde ich, müssen wir auch. Und dann gibt es Stoffzulassungen, die auf den Weg gehen werden. Da müssen einfach viele Leute auch eine Unterschrift draufsetzen und sagen, okay, das Projekt machen wir. Und das dauert alles dann halt länger. Also deswegen, das sind sozusagen die technokratischen Prozesse im Hintergrund. Du meintest aber eher die Drehbuchentwicklung, wie lange die dauert dann, oder?
So jetzt auch. Also ich höre gerne interessante Produktionsgeschichten. Genau.
Naja, Buchentwicklungen auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, wenn man für so einen Sendeplatz um 20.15 Uhr arbeitet, ist einfach klar, dass nächstes Jahr am Dienstag, den Sonsofilten, diese Sendung da zu sein hat. Und dann ist rechnet wahrscheinlich von hinten Reverse Engineering, wo muss ich das Drehbuch fertig haben, wo muss ich drehen und so weiter. Bei uns geht es ein bisschen lockerer zu, weil wir eben sagen, dass man vielleicht eben im Nachwuchsbereich erstens einmal länger braucht für eine Finanzierung. Wir sind meistens nicht die einzigen Finanzgeber, wir sind oft die Ersten, aber nicht die einzigen. Das heißt, die Projekte, wenn wir sie annehmen und sagen, da sind wir dabei, gehen dann noch in Förderungen, nicht nur eine, sondern 2 oder manchmal auch 3. Das dauert oft ein Jahr. Und in der Zeit kann man aber schon das Buch entwickeln. So, also das ist ja Zeit, wo man schon mal nutzen kann, den Stoff zu entwickeln. Und dann, bis dann alles steht, wir setzen die Leute nicht unter Druck. Also mit einem Sendetermin wackeln wir erst, wenn der Film fertig ist.
Okay.
Und wenn er dann vielleicht sogar auch schon eine erste Festival-Zusage hat und wenn er dann vielleicht sogar noch ins Kino geht und so weiter. Mhm. Also wir schauen schon, dass die Talente auch ihre Möglichkeiten haben, dann damit sichtbar zu werden in der Branche und sagen, wir senden den sofort. So.
Ja, ja.
Okay.
Auch also Festival, also nee, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte mal in so eine andere Richtung gehen, weil mich das interessiert, jetzt gerade, wo es auch um den Sendeplatz geht, den du jetzt angesprochen hattest. Ihr habt ja so ein bisschen, ich sag mal, einen stiefmütterlichen Sendeplatz vom kleinen Fernsehspiel, montags um 1:30 oder so war das?
Ja, so, manchmal so, manchmal so.
Einmal so,
nach
so.
12 sogar schon.
Ja, genau, und ich habe das Gefühl, dass gerade der Name, das kleine Fernsehspiel, und das existiert seit 70 Jahren, seit 60 Jahren, okay, Entschuldigung, dass es früher einen ganz anderen Stellenwert hatte, als neuer FilmemacherIn sozusagen jetzt im Fernsehen gesendet zu werden, ne? Diesen großen Sprung sozusagen zu schaffen. Und ich frage mich, ob wie du das bewerten kannst, ob es da einen Strukturwandel gab, gerade weil ich zum Beispiel, gerade seit ich beim ZDF gearbeitet habe, benutze ich auch häufig noch die ZDF-Mediathek. Also ich gucke mir Inhalte vom ZDF an, aber auf gar keinen Fall im Fernsehen. Also nie zur linearen Sendezeit. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel das Schwarze Quadrat, was ja auch das Schwarze Quadrat hieß das, ne? Genau. Das war auch eine kleine Fernsehspielproduktion war mit Sandra Hüller, die ja dann Oscar-nominiert war und so. Dass zum Beispiel häufig auch auf der Startseite war und da irgendwie viel Prominenz bekommen hat. Hast du das Gefühl, dass das was verändert hat mit dem kleinen Fernsehspiel, auch mit dem Standing im Sender?
Naja, also die linearen Sendezeiten, ich finde es interessant, dass man immer wieder darauf angesprochen wird, weil ich denke darin nicht mehr. Deswegen ist dieser 0:30 Sendeplatz für mich eigentlich Makulatur und ein Schutzraum, weil tatsächlich funktionieren die Sender nach wie vor so ein bisschen nach Geld hängt am Sendeplatz. Und die Fallhöhe und die Risikobereitschaft hat natürlich auch was mit einer Sendezeit noch zu tun. So. Also wir haben um 0:30 halt auch einen unglaublichen Schutzraum. Wir können tatsächlich machen lassen, was die Leute machen wollen. Das meine ich jetzt im Sinne von Länge, Genre, Farbe, Schauspielenden etc. Wir haben nicht mit hohen Zuschauererwartungen zu tun während der Herstellung. Also das heißt, der Entscheidungsprozess, gehen wir bei dem Projekt mit, muss nicht von vornherein mitdenken. Funktioniert das beim Publikum? Stürzt das total ab? Haben wir da ein Quotendesaster? Mögen das die Zuschauenden? Und das kann uns nicht egal sein als öffentlich-rechtlicher Sender, weil das sind die Leute, die uns zahlen. So. Deswegen, ich glaube, in so linearen Zeiten war das ganz gut, dass man das spät sendet. Das war natürlich zu Beginn ganz anders, aber da gab es halt auch nur 3-4 Sender. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, ich bin in Österreich sozialisiert, da gab es lange nur ORF1, ORF2 und keine privaten. Das war natürlich klar, wenn ich da auf ORF1 um 20.15 Uhr ein experimentelles Kammerspiel in Schwarz-Weiß sende, dass die Hälfte der Fernsehzuschauer wahrscheinlich zwangsweise sich das anschaut und dann wahrscheinlich auch darüber nachdenkt und was davon hat. Diesen Luxus, ich sage jetzt Luxus, haben wir nicht mehr. Das heißt, das einfache Programm oder das andere Programm ist einen Klick entfernt und deswegen glaube ich, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Krux und die Schwierigkeit mittlerweile für Arthouse-Produktionen, dass sie eben auch nochmal eine ganz andere Form der Distributionsarbeit bräuchten und brauchen. Aber seitdem es die Mediathek gibt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, denke ich nur in Mediathekskriterien. Und wir schauen uns an, was für ein Film ist es geworden. Und dann haben wir das Schwarze Quadrat oder wir haben irgendwie Tubab oder wir haben jetzt Frankie Five Stars oder Projekte, die eine große Zuschauerzugewandtheit haben, die vom Genre her sehr publikumsnah sind und bieten die der Planung an für vielleicht mal einen besseren Sendeplatz, aber in der Mediathek natürlich auch für, passt das in eure Programmierung und Planung hinein. Da funktionieren Komödienstoffe gerade besonders gut, deswegen nehmen sie uns gerne unsere Komödien ab. Aber eigentlich ist alles, was aus dem kleinen Fernsehspiel heraus entsteht, jetzt gestern hat die Schule der Frauen einen Dokumentarfilm von Marie-Lou Sellem irgendwie Premiere bei uns, also Free-TV-Premiere gehabt, so der ist jetzt im Band, also sozusagen in der Rubrik Dokumentarfilm auch sehr weit vorne. So. Also die Filme, die bei uns entstehen, sind schon welche, die die Mediathek sehr gerne nimmt, habe ich das Gefühl, weil die von jungen Leuten meistens sind und junge Leute sind die Leute, die wir über die Mediathek vorrangig eben ansprechen.
Oh. Ich würde noch kurz eine Frage stellen zu dem, weil du auch schon jetzt mehrfach erwähnt hast, okay, ich kann jetzt nicht einfach irgendein Projekt nehmen, was ich toll finde, ich muss ja dran denken, ich bin öffentlich-rechtlich angestellt und so weiter. Wie ist denn da dann, welche Faktoren spielen eine Rolle? Also würdest du sagen, also oder gibt es ein Team, wo man sagt, okay, wir schauen, dass es das Team, das sich anschaut, oder wird auf irgendwelche demografischen Sachen geachtet oder auf irgendwelche Umfragewerte? Was sind dort die Faktoren, um zu sagen, okay, das ist eine Produktion, die machen wir im Sinne vom öffentlichen rechtlichen Auftrag?
Also, wie gesagt, in den 60er Jahren, ich glaube 62 ist das ZDF gestartet und 63 ging das erste kleine Fernsehspiel auf Sendung. Und den Auftrag, den diese Redaktion damals eben schon hatte, war, literarisch-stilistische Experimente zu fördern. Und ich fand das so interessant, wie ich das irgendwie nachgelesen habe, weil ich dachte, ja, das ist es ja nach wie vor, vielleicht weniger auf das Experiment hingedacht, als auf die Handschrift der Filmschaffenden hingedacht. Also wir haben den Auftrag, Talent, inszenatorisches Talent, also wir sind sehr regiefokussiert, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich finde auch die Autorenschaft, oder da gerade da braucht es auch viel mehr Blick hin und viel mehr auch Möglichkeiten und Freiräume, da bemühen wir uns auch immer sehr darum, das auch mitzudenken und auch da Angebote zu formulieren. Aber vor allem geht es um inszenatorische Handschriften, die im Nachwuchsbereich Projekte vorschlagen bei uns. Das ist sozusagen, damit haben wir zu tun. So. Und die Kriterien sind, wer möchte was wie erzählen? Und ist das ein kleines Fernsehspiel im Sinne von, probiert da jemand was Neues aus? Mhm. Und hat der schon spannende Fingerübungen gemacht? Also jeder Redakteur, jede Redakteurin bekommt zum Glück, das ist auch ein großer Luxus, wir bekommen sehr, sehr viele Vorschläge proaktiv geschickt von Filmhochschulen, von AutodidaktInnen. Mhm. Und wir schauen uns meistens als erstes an, bevor wir uns ein Drehbuch durchlesen, was hat die Person schon inszeniert? Also gibt es da einen Kurzfilm, gibt es da eine Referenz, gibt es da eine Regieprobe? Das ist total wichtig, weil wir dann sehen, okay, ist das jetzt sozusagen wirklich total am Anfang? Sind das wirklich Fingerübungen, wo wir sagen, das ist noch zu früh, da muss noch ein bisschen, da muss man noch ein paar vielleicht Kurzfilme oder mal so ein bisschen Praxisübungen machen? Das ist irgendwie noch nicht so weit, dass wir in ein Langfilmprojekt gehen können. Mhm. Oder ist das irgendwie eben schon was, wo man sieht, wow, also da ist irgendwie, da ist echt was da. Das ist irgendwie, das ist ein Kurzfilm über, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Kurzfilm, also es ist irgendwie einfach von der Motivlage, von der Kameraführung, von den Figuren, von den Ideen, die da drin stecken, echt bemerkenswert. Und dann schaue ich mir eben auch an, was liegt denn da jetzt für ein aktuelles Projekt vor? Und wenn ich das spannend finde, gehe ich ins Gespräch mit den Filmschaffenden, spreche mal darüber, was sie planen, ob das eine Kino-Koproduktion werden soll, ob das eine TV-Koproduktion werden soll, ob es da, wie weit die schon sind. Und dann haben wir als Redaktion 3 bis 4 Mal im Jahr Stoffsitzungen, nennen wir das, wo alle Redakteure aufgerufen sind, maximal 3 Stoffe vorzuschlagen. Mhm. Und das können eben dokumentarische, hybride oder fiktionale sein, je nachdem, wie viele Etats wir vergeben können. Und dann, das ist tatsächlich auch das Besondere bei uns, schauen wir uns wirklich alle die Referenzfilme an von den Kollegenprojekten auch. Also wir schauen uns alles an und lesen die Stoffe, schreiben ein Lektorat dazu und setzen uns einen Tag zusammen, schließen uns ein und diskutieren darüber, was für Projekte wir wirklich überzeugend finden, wo wir mitgehen wollen, wo wir irgendwie als Partner dabei sein wollen. Wir müssen leider vieles auch absagen. Auch schon vor den Sitzungen müssen wir leider wahnsinnig viele tolle Stoffe absagen, einfach weil es zu viel ist. Und dann kommen wir zu einer Auswahl, die versuchen wir auch gemeinsam zu treffen und können dann am Abend anrufen und sagen, wir sind gerne dabei bei deinem Projekt oder wir müssen leider absagen. Mhm.
Okay, und das dann auch schon, das Projekt ist in der Form als Treatment schon abgegeben worden, oder?
Genau, das sind unterschiedliche Stadien. Also ich glaube, je mehr du vorher schon gemacht hast, wenn du schon mal einen Film bei uns gemacht hast, dann ist es natürlich einfach, wenn du mit einem sehr rohen ersten Drehbuchentwurf oder einem Treatment kommst, weil man schon so ein bisschen eine Idee hat von dir als Regiepersönlichkeit. So. Und dann kann man sich eher vorstellen, ob du das hinkriegst oder nicht, weil man schon gesehen hat, was du schon für einen tollen Film gemacht hast. Und dann ist das Vertrauen natürlich auch größer. So. Mhm. Wenn man sein erstes Projekt macht, ehrlich gesagt, erreichen uns oft schon fertige Drehbücher, weil die Leute einfach schreiben, auch ungefördert schon schreiben und zeigen wollen, dass sie es können. So. Aber im Dokumentarfilm sind das natürlich oft Exposé-Treatments, wo man einfach nur mal eine Protagonistin vorstellt oder einen Zugang vorstellt. Und dann
okay.
Muss noch nicht viel da sein.
Mhm. Ist euch das da lieber, wenn ihr ein Exposé oder ein Treatment kriegt statt einem Drehbuch?
Also man entwickelt dann eigentlich mit der Redaktion gemeinsam das Stadium, dass es reif ist für eine Einreichung. Da seid ihr gut beraten bei meinen KollegInnen, weil die wissen genau, es gibt auch so Zwischenfinanzierungstools, wo man also eine kleine Entwicklung mit finanzieren kann, ein paar Recherchen finanzieren kann oder so, dass das dann wirklich auch gut dasteht, dieses Paket. Aber der Erstaufschlag geht auch mit dem Exposé. Wenn du einen spannenden Kurzfilm gemacht hast und den Kurzfilm schickst und sagst, mein nächster Stoff, da ist auf 2 Seiten aufgeschrieben, interessiert euch das, kommt das überhaupt in Frage? Mhm. Je früher, desto besser. Und wir haben natürlich dann auch Kriterien, wir machen keine historischen Filme. Mhm. Wir machen keine Porträts, also reine Porträtfilme machen wir nicht. Wir versuchen, möglichst wenig Auslandsdrehs zu haben. Das heißt, eine Produktion, die nur in Tunesien spielt, ist schwierig für uns. Wir sind eine Nachwuchsredaktion, wir haben überschaubare Budgets. Wir wollen den Nachwuchs auch nicht mit Auslanddrehs belastet sehen. Das ist irgendwie eher was wir dann so ein bisschen, wo wir auch recht schnell dann beraten und sagen, das passt eigentlich jetzt nicht zu uns.
Ist zu groß. Oder
genau.
So. Oder das habe ich eine spannende Frage. Gibt es denn da im Animationsbereich auch Ambitionen? Weil wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt, weiß nicht, ein Weltkriegsepos, okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte eine Fantasy-Geschichte erzählen. Animationsbereich ist auf jeden Fall günstiger, würde ich mal behaupten. Okay, jetzt
habe ich einen Punkt getroffen. Die an die Gurke springen, finde ich.
Also naja. ist es keine Alternative, wenn man sagt, ich möchte die Geschichte erzählen, aber ich kann sie nicht so filmen. Ich habe nicht das Budget dafür in dem Rahmen, den ich hier beim kleinen Fernsehspiel oder generell in Deutschland sind die Produktionen ja nochmal nicht so stark finanziert wie jetzt zum Beispiel jetzt, keine Hollywood, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber Animation ist da halt dann auch nicht so ein gängiges Mittel, wenn man sagt, ich möchte die Geschichte erzählen, die so groß eigentlich erzählt werden muss mit solchen Sets und so.
Also ich glaube, also ein völlig richtiger Gedanke zu sagen, wenn ich mir so ein Historien-Epos wie im Westen nichts Neues nicht leisten kann, dann könnte ich es als Animationsfilm natürlich mit anderen Ressourcen herstellen, aber ob das unbedingt billiger ist und günstiger ist, ist dann auch immer eine Frage, welchen Animationsstil wähle ich, welche Technik nutze ich. Die Workflows bei Animation sind ganz anders als im Realfilm. Wir machen das hin und wieder, aber wir haben eigentlich beim Animationsfilm oft das Thema, das können wir uns eigentlich leisten. So. Mhm. Bei uns gibt es die Möglichkeit, ab 40 Minuten Filme zu machen. Also drunter sind wir die Falschen. Wir machen keine kurz- und mittellangen Filme, aber ab 40 Minuten kann man einreichen. Das heißt, so ein Animationsfilm für 40 Minuten ist dann wieder was wir im Rahmen vielleicht mit einer Förderung oder so dann schon wieder stemmen können. Und dann hast du natürlich völlig recht, dann kann ich natürlich einen historischen Film erzählen oder einen Science-Fiction-Film, der sonst seltener bei uns stattfindet. Ja, und wir machen jetzt gerade auch bei Quantum eine Animationsserie, auch mit einer Frankfurter Animationsfirma, wo wir da auch sicher wieder sehr viel lernen werden über die Grenzen und Möglichkeiten von Animation. Aber da sind wir auf jeden Fall offen, weil wir, wie gesagt, Form, Genre sehr offen halten, aber
ja, also es war jetzt keine Promotion, wegen ich habe den Historienfilm, ich möchte über das Römische Reich einen Film machen.
Zeichne ihn auf.
Ich finde aber auch, Animationsfilme sollten Animationsfilme sein, weil sie als Animationsfilme gedacht werden. Weil sonst
weil
ist das
billig sind, weil sie halt auch nicht billig sind.
Ja, genau. nicht nur, weil man sich denkt, ich hab jetzt nicht so viele Kumpels, die ich vor die Kamera stellen kann. Das tut dem Medium des Animationsfilms nicht. Also,
natürlich, Animationsfilme erzählt es natürlich anders, aber es gibt, finde ich, auch also viele Filme, wo ich mir denke, okay, die würden, glaube ich, sowohl als Animation als auch Live-Action funktionieren, aber halt anders. Auf andere Faktoren wird man sich dann eher spezialisieren. Also, die Ghibli-Filme könnte man zum Beispiel nicht 1:1 so verfilmen. Also, das.
Das ist ja auch immer die Krux hinter den Live-Action-Remakes von Disney. Dass sie sich immer denken, das machen wir jetzt, ne? Einfach
andere. Ja. Aber das ist ein spannendes Beispiel. Kennt ihr Grave of the Fireflies? Auch ein Studio Ghibli-Film, glaube ich.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß
nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es halt ein Film, der in Japan im Zweiten Weltkrieg spielt. Und da geht es dann halt auch um zwei Geschwister, die halt versuchen zu überleben. Und das war ursprünglich halt auch als Realfilm geplant. Aber aus Kostengründen wurde das zu einem Animationsfilm gemacht. Aha. Und das ist halt ich glaube, es ist schon ein Klassiker im japanischen Kino deswegen, Animationskino vor allem. Und deswegen kam da die Idee gerade.
Also
ist das alles gut, du sollst verziehen.
Das ist ein total guter Gedanke. Ich glaube, es ist nur, also ich weiß, wir haben mit der AG Animationsfilm zu tun, wir haben mit vielen AnimationsfilmemacherInnen zu tun und merken, dass die halt natürlich umtreibt, dass das erste Argument gegen ein Projekt von ihnen ist, dass es so teuer ist, weil es natürlich auch unfassbar ressourcenintensiv ist und viel Handwerk ist, das eigentlich in Arbeitsstunden natürlich auch gezahlt werden muss. Und deswegen habe ich nur gleich interveniert. Aber du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, irgendwie Welten zu bauen. Also es sind andere Ressourcen, glaube ich, die du dafür brauchst, als wenn du es real verfilmst.
Ja, ich stelle mir nur so vor, bei Animation kann man mehr spielen und sagen, okay, ich mache jetzt diesen Stil, der minimalistisch ist, ist auch einfacher zu zeichnen und kann trotzdem meine Geschichte erzählen, wenn auch mit einem anderen Fokus zum Beispiel. Aber ich glaube, auch deutsche Animation ist auch nicht so etabliert, oder? Also ich glaube, bei Sendung mit der Maus, da kommen manchmal Animationsclips, die, weiß nicht, ob die aus Deutschland sind, aber ich glaube, wenn, dann eher Claymation, oder?
Das große Lamento auch zu Recht der Animationsfilme in Deutschland, dass sie sagen, dass das meiste, also die Deutschland bildet aus. Es gibt einige Animationsfilme, Schulen, also Schulen für AnimationsfilmemacherInnen, aber die wandern alle ab ins Ausland, weil hier das gar nicht, also weil es hier einfach zu wenig Tradition gibt und auch zu wenig Mut, gibt, dass es dann mal ein Projekt, das ins Schaufenster gestellt wird, eine Serie. Wir haben bei Neo Fleisch, Deutsches Fleisch gehabt zum Beispiel. Es gibt schon, bei Funk gab es eine Animationsfilmserie. Wir haben bei Quantum so ein Projekt gemacht, wo wir Oral History in Animationskurzfilme verwandeln haben lassen von KünstlerInnen aus dem Animationsfilmbereich. Aber das ist, also da würden die sagen, hey, davon kann man halt einfach nicht leben. Die müssen halt alle Werbung machen, viele gehen halt auch wirklich ins Ausland und wollen das auch gerade sehr stark verändern, was wir auch total gut verstehen. Wir verschließen uns dann beim Fernsehspiel gar nicht, sondern die Türen sind offen. Es ist halt immer eine Frage von, was kostet es? Können wir es uns leisten mit den Budgets? Wie kriegt man die Finanzierung zusammen? Aber das ist eine total gute Beobachtung. Ich weiß nicht, die Tradition ist keine besonders deutsche, sondern wir haben ja da eher amerikanische Disney-Ware.
Ja, wenn dann so, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht mal, wo die produziert sind, aber so, ich glaube, ich habe einen Biene-Maja-Film gesehen, als meine kleine Schwester so richtig klein war. So, das war, glaube ich, wenn dann eine deutsche
Animation. Ja, auch, also ich weiß, Jona Lu und so, das ZDF hat schon so ein paar Animationsserien, die aber auch, also, ich weiß nicht, 3 Staffeln gibt es davon, glaube ich. Es ist, ich glaube, es ist teuer. Aber es gibt die schon. Nur auch da sagen die Animationsleute, ey, come on, ich will nicht, immer nur Kinder-Content machen. Animation ist nicht gleich Kinder-Content.
Nee, um Gottes Willen. Das ist richtig. Auf jeden Fall. Also, wegen dir vor allem möchte ich das auch nicht. Das ist halt eigentlich dein Thema.
Ja, gut, mehr oder weniger.
Ja, definitiv. Vor allem, weil Animationsfilme mal als Kinderfilme abgetan werden und dementsprechend auch eine geringere Qualität dem zugesprochen wird. Weil es Kinderfilme sind, deswegen stemme ich mich auch gegen den Begriff Kinderfilm, weil eigentlich sind Kinderfilme Familienfilme. Die besten, also gescheite Filme, die Kinder als Zielpublikum haben, sind für die ganze Familie ansprechend. Und so kommen eben auch die besten Animationsfilme zustande, die man auch heute noch so kennt, ne, die auch gerade so Pixar-Klassiker und so.
Feuer und Flamme.
Ja, absolut. Ja, ich gucke immer auch noch sehr gerne Familienfilme, das ist auch so ein bisschen der Grund dahinter, glaube ich.
Hast du einen guten Tipp?
aktuelles jetzt oder
alles? Möglich?
Jetzt momentan läuft doch der DreamWorks-Film.
Ah ja, der neue DreamWorks-Film, Der wilde Roboter.
Ja, und? Hast du ihn gesehen?
Der ist großartig. Das ist der beste Film des Jahres, ja.
Ah.
Also für mich jedenfalls. Ich war 35 Mal im Kino dieses Jahr und der ist ganz oben auf meiner Liste. Okay. Genau, gut, dass du es sagst. Der wilde Roboter ist also wirklich wunderschön, richtig so übers Menschsein und über die Natur und total rührend auch, wie ich finde. Also der ist eine absolute hohe Empfehlung.
Auch der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch.
Genau.
So auch ein Dreamworks. Ich finde es immer so lustig, weil das halt irgendein Franchise, also ein Film zu dem Track-Franchise ist, wo dann irgendwie seit Jahren kein Film mehr rauskam, so 10 Jahre oder so. Und dann kam halt dieser gestiefelte Kater-Film und der hat auch so gute Kritiken bekommen und der war einfach richtig toll. Und zeitgleich kam halt aber auch noch Pinocchio auf Netflix raus von Guillermo del Toro. Und deswegen war das auch nochmal so, deswegen ist der ein bisschen untergegangen, aber die sind beide richtig tolle Filme, finde ich.
Ja,
cool.
Ja, deswegen nochmal eine Lanze zur Animation. Und Pinocchio zeigt ja auch eben, ich weiß nicht, ob das ein Familienfilm ist, aber es ist halt schon.
Ich finde, der ist nicht für Kinder geeignet.
Kinder auf jeden Fall nicht, weil es halt schon ein erwachsener Stoff ist.
Das sind wir ja wieder beim Thema.
Ja. Genau.
Ein toller Familienfilm, ich habe Wonka geschaut letztes Jahr zu Weihnachten. Ich fand den echt, biografiebedingt schaue ich gerade viele Kinderfilme und bin oft ganz furchtbar abgetört, aber der hatte sehr schöne, liebevolle, fantastische Momente.
Ja, ich glaube, das würde ich auch ein bisschen dem Regisseur zusprechen, weil der hat nämlich auch die beiden Paddington-Filme gemacht und das sind auch ganz großartige Familienfilme. Der hat sowas Warmes irgendwie.
Ja, merkt man, ich habe es nicht leicht gemacht.
Ja, genau. Ich würde nochmal noch mal umschwingen vom Animationsfilm zurück, aber irgendwo da, wo wir auch gerade waren, von wegen die Tradition in Deutschland und so, dass wir das Animationsfilme nicht so die Tradition in Deutschland haben, aber ich frage mich generell so der Ruf von deutschem Film, auch fern von Animationen. Du bist ja quasi knietief im Nachwuchs vom deutschen Film und du hast so eine quasi eine Perspektive auf die Perspektive deutsches Kino. Und findest du, dass deutscher Film. Also ich finde, deutscher Film hat so einen Ruf. Und was kannst du dazu sagen? Würdest du sagen, das ist also zu Unrecht oder es gibt viele gute deutsche FilmemacherInnen, die und die Leute gucken es nur nicht? Oder also was kannst du dazu sagen?
Ich, also das ist ein Thema, das mir ganz stark unter, über, auf den Nägeln brennt, weil, ich finde, also ich möchte jetzt gar nicht kulturpessimistisch sein, aber ich bin es vielleicht ein bisschen. Und das liegt nicht daran, dass ich glaube, dass es keinen guten deutschen Film gibt, weil ich glaube, es gibt ganz tolle deutsche FilmemacherInnen. Ich glaube, dass es für die Herausbildung von neuen Handschriften oder von Handschriften, die nicht dem Mainstream zuzusprechen sind, unfassbar schwer geworden ist. Mhm. Und das liegt an der Differenzierung, an den vielen Angeboten und das liegt an der teuflischen Verfügbarkeit von Daten, die sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wir haben es beim Bewegtbild immer mit einem Hochrisikogeschäft zu tun. Filmproduktion ist teuer. Und wenn was teuer ist, überlegt man sich gut, wo steckt man das Geld rein. Und wenn man die Ressource Daten hat und sieht, wer schaltet wann, wie, wo ab. Und ich spreche jetzt nicht vom, da spreche ich mal nicht vom Öffentlich-Rechtlichen, weil wir sind bei Datenanalyse noch relativ konservativ im Vergleich zu den Streamern, aber natürlich auch Kinobetreibern, die noch mehr spüren, wer kauft welches Ticket, wofür. Und dann hochzurechnen, in welches Projekt investiere ich wieder, das verhindert den Mut zu neuen Handschriften. Das verhindert den Mut, was auszuprobieren, was vielleicht anstrengt, was wehtut, was radikaler ist, was politisch ist, was vielleicht auch wahnsinnig lässig ist und sich nicht so ernst nimmt. All das, was man gemeinhin als nischig bezeichnet, hatte es früher leichter, weil es diese Plattformangebote nicht gab, weil man wenig Auswahl hatte und dankbar angenommen hat, dass irgendwo was flimmert. Und das, also die Kombination aus vielfältigen Angeboten und hundertprozentiger Kommerzialisierung und Transparenz der Nutzungsdaten verhindert, dass sich diese Projekte, die für Nischen, sogenannte Nischen gemacht sind, auch mit Selbstbewusstsein auffüllen können und sagen können, hey, das war vielleicht anstrengend, aber schau mal auf die Zahlen, es wurde gesehen, ich darf jetzt mein nächstes Projekt machen, bitte. Und ich glaube, dass da, wenn man jetzt sozusagen sagt, kann man ja sagen, okay, das betrifft jeden Markt, das ist jetzt kein typisch deutsches Projekt, deutsches Thema oder Problem. Ich glaube aber, dass andere Länder sich vielleicht stärker internationalisiert haben, früher internationalisiert haben. Ich komme aus Österreich, das ist ein ganz kleiner Filmmarkt, der früher einen Ruf über die Grenzen hinaus hatte, das musste man schaffen als kleines Land mit wenig Ressourcen, weil sie, glaube ich, einfach völlig drauf, also ich sage es jetzt drauf, geschissen haben, irgendwem zu gefallen. Sie machen einfach Kiel für diesen kleinen Markt. So, und dadurch auch eine Eigenart rausgebildet haben, die dann plötzlich auch über die Grenzen hinweg funktionieren konnte. Also auch ein bisschen aus dem Trotz und der Not und dem, wir werden eh nicht gesehen. Und ich glaube, dass und jetzt komme ich zum weniger pessimistischen Teil, ein Weg raus wäre, ich weiß noch nicht, wer da, also wie man das hinkriegt. Ich glaube, Projekte, die eben was wagen, etwas anders machen als die Filme, die halt die paar Kassenschlager im Kino, dass die zugeschüttet werden müssen mit Kommunikationsmitteln und Ressourcen für Marketing, Distribution etc. Weil ich behaupte, diese Nische ist gar nicht so klein. Die Nische ist meistens innerhalb einer Plattform klein. Also wenn ich jetzt über die ZDF-Mediathek spreche, die Nische für eine unfassbar tolle Mockumentary, die ich betreuen durfte, innerhalb der ZDF-Mediathek ist super klein. Das heißt, innerhalb der ZDF-Mediathek, die Leute, die jeden da kommen, verschaffen mir Klickzahlen, dass ich nur sagen muss, boah, fuck, das nächste Projekt mit dem wird schwer zu finanzieren sein. Wenn ich aber schaffe, diesen Film über die Plattform ZDF bekannt zu machen, bei allen, die diese Art des Humors mögen, die diese Branche, die hier persifliert wird, kennen, die auf Mockumentaries stehen, die sowas im internationalen Markt suchen. Wenn ich die erwische, und das mache ich nur mit Ressourcen, mit Kommunikation, mit Marketing, mit Distribution, dann ist das plötzlich kein Nischenprojekt mehr, sondern dann hat das Ding Zahlen, die durch die Decke gehen könnten. Nur das macht halt kaum jemand, sondern diese Ressourcen gehen auf die großen Projekte, wo auch sonst alle Parameter stimmen, die einen potenziellen Kassenschlager möglich machen.
Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal das so sacken lassen, damit das Gravitas von deinem Argument nochmal sackt. Aber ich bin auf jeden Fall da auf deiner Seite.
Auf jeden Fall vielen Dank auch für den Einblick und für dieses Plädoyer.
Das stimmt auf jeden Fall. Also vor allem, was du meintest, auch, dass man dann immer gucken muss, okay, was funktioniert und was nicht, und diese Risikobereitschaft, dass die dann halt darunter leidet, ist halt sauschade.
Ein Appell. Ich meine, das kleine Fernsehspiel, wir machen Arthouse-Filme, wir machen die Filme, die, oder wir unterstützen die Filmhersteller bei Filmen, die eben nicht irgendwie schon einer Form entsprechen müssen. Das muss man googeln und sich anschauen. Und man muss Movie anschauen und man muss so. Also die, und darüber reden, das, was ihr macht. Deswegen, mein Lamento ist hier völlig falsch.
Ja, aber das gerade, wenn ich meine, der deutsche Film hat so einen Ruf und man immer sagt, ah ja, die Deutschen machen immer nur die gleichen Filme und so, dann geht in die ZDF-Mediathek oder sucht nach dem kleinen Fernsehspiel und guckt, was da alles möglich ist. Ne? Gerade halt, das fand ich bei Festivals immer so spannend, in Filme reinzugehen aufgrund des Titels und der Synopsis und nicht aufgrund von dem, was man davon schon gehört hat.
Ja, und dann, also habe ich so oft schon gehabt, dass ich auch bei Filmen dann gesehen, okay, dann immer das kleine Fernsehspiel, das mitproduziert. Und da war ich immer so glücklich, weil ich dann wusste, okay, da ist halt nochmal was Eigenes drin, eine eigene Idee. Und auch das Lehrerzimmer war ja auch eine kleine Fernsehspielproduktion. Nee, nicht?
Nein, das Lehrerzimmer war eine große Fernsehspielproduktion.
Ah, okay, tut mir leid.
Also deswegen, das ist aber ein gutes Beispiel.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch ermutigend. Wisst ihr, was noch ermutigend ist? Ich finde, Reindeer Baby ist noch ermutigend.
Ja.
Das ist so der Helmut Schmidt für die Raucher, ist für mich Reindeer Baby für alle Algorithmuszähler.
Ja, ja.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Netflix gedacht hat, dass das ein super Erfolg wird. Ich glaube es nicht. Es hat keine IP. Das kommt daher als Dramedy/Comedy, wird zu einem echt harten Dramastoff, hat 7 Folgen, nicht 8, wie es mal wäre. So.
Ja.
Hat Prominenz gleich 0, kleines Kammerspiel, man sieht, dass das nicht teuer war und geht ab und durch die Decke. Das ist für mich ein totaler Hoffnungsschimmer.
Spannend. Ja, vor allem, weil es ja auch so ein sehr autobiografischer, persönlicher Stoff ist, was ja auch viel so irgendwie so ein Traum auch von jungen Filmemachenden ist, quasi ihre eigene Persönlichkeit in Werk zu bringen und nicht nur quasi das zu machen, was geguckt wird, ne? Und das dann eben auch gut funktioniert hat. Ja.
Ich finde in der Hinsicht auch, weil du meintest, okay, es sollte halt auch Filme geben, die dann halt wieder quasi den deutschen Film anders frame und so, dass halt diese anderen Projekte, die das eben schaffen, eine eigene Perspektive zu erzählen, mehr gefördert werden sollten. Und da finde ich, hat Parasite vor allem auch bei jungen Leuten das südkoreanische Kino dadurch geprägt gezeigt. Schaut her, das ist ein sehr unkonventioneller, also ich würde schon sagen unkonventioneller Film, und der hat halt eine Welt eröffnet, dass jetzt Bong Joon-ho jetzt macht er ja eine Produktion mit Robert Pattinson auch zusammen und alles mögliche. Ich finde, das hat nochmal das Bewusstsein verändert. Okay, schaut euch an, es gibt nicht nur die Hollywood-Produktion, also natürlich gibt es schon genügend Leute, die das wissen, aber es sollten noch mehr sein. Und deswegen, da musste ich an Parasite denken, an der hat ja sogar den Oscar gewonnen.
Ja, und er hat aber einen internationalen Weg gewählt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was, wo man, wenn ein deutscher Film es schafft, irgendwie über die Grenzen hinaus bekannt zu werden, dann ist das ja auch wieder was wahnsinnig empowernd ist für alle, die es auch probieren wollen. Weil es einfach Beispiele gibt dafür, auch in der Verargumentierung meines nächsten Projekts, die sagen, sei dir nicht so sicher mit deiner Erfolgshochrechnung. Ja, es gibt Projekte, da hat es keiner gedacht.
Ja. So. Ja, da ist jetzt der eine Film, der deutsche Film, an den ich noch denken musste aus den letzten Jahren, der nochmal international besprochen wurde, war ja im Westen nichts Neues noch. Und das wollte ich nur kurz erwähnen, weil Edward Berger auch aus derselben Region kommt, wo wir herkommen. Der kommt auch aus Wolfsburg. aber
der hat jetzt auch gerade wieder einen neuen Film gemacht.
Genau, der hat jetzt auch einen neuen Film, der jetzt rauskommt mit Ralph Fiennes, glaube ich. Also ist dann immer der Sprung, dass Hollywood dann manchmal auch die Leute einfach nimmt
und ja, sagt, okay, genau,
jetzt gehören die zu uns.
Das war nämlich gerade mein Gedanke, wenn man sich halt auch große Regisseurinnen anguckt, ich muss gerade an Chloe Zhao denken zum Beispiel, die Nomadland gemacht hat, damit Best Picture gewonnen hat und dann, ah ja, ne, hier hat ja mal wieder eine Frau Best Director gewonnen, ist ja, ne, toll. Und dann geben wir ihr Eternals für Marvel Studios und floppt großartig, weil das halt nicht geklappt hat, so diese Symbiose und quasi den dann so, also ich, gerade weil du auch Bong Joon-ho mit Mickey 17 angesprochen hast, der Warner Brothers Produktion ist, frage ich mich manchmal, okay, aber geht da nicht vielleicht auch ein Stück Identität verloren?
Das ist, glaube ich, das große Problem bei Studioproduktion ja generell. Ja,
genau.
Also, ja. Beziehungsweise manchmal ist
was ja nochmal was anderes, ja, ne, als in Deutschland halt eine Förderungsproduktion quasi, ne? Genau, ist ja auch so eine andere Struktur.
Ja, was weiterhin das kleine Fernsehspiel bestärkt in dem Ansatz, okay, wir möchten eine eigene Handschrift und so wenig reinsprechen wie möglich. Und dazu, deswegen finde ich es mal schön, wenn man sich halt vor allem ganz junge Werke anschaut von FilmemacherInnen, dann sieht man nochmal, okay, so haben die angefangen und meistens haben sie dann nochmal, sogar wenn es teilweise selbst finanziert ist, auch nochmal gar keine Einschränkungen in der Produktion. Man sieht aber auch, was passieren kann, wenn man halt gar keine Reflexion hat darüber, was man macht, wenn man sich zum Beispiel Francis Ford Coppola's Megalopolis nochmal anschaut im Kino. Hast du den gesehen?
Nein. Oh. Ich muss ihn mir anschauen.
Also ich finde, man sollte ihn sich anschauen, einfach nur, weil man zu viel darüber hört, aber selber dann zu wenig weiß tatsächlich. Okay. Und als ich dann drin war, war ich so, okay, jetzt verstehe ich's.
Aber also es ist ein interessanter Fall, weil der Mann halt 40 Jahre darauf gearbeitet hat, diesen Film machen zu können und ihn dann nur deswegen, also es ist halt ein total verdrehter und sehr spezieller Stoff sozusagen und auch eine sehr interessante Vision, die er da hatte. Er das nur machen konnte, weil er jetzt Francis Ford Coppola ist und die Pate-Filme gemacht hat, zig Oscars und ganz viele Studioproduktionen gemacht hat, um sich das Geld zu sammeln und so. Deswegen auch, finde ich, einfach eine interessante Seherfahrung. Voll. Schlechter Film, aber das ist interessant.
Ja, der hat doch sogar der hat Wein angebaut und alles mögliche, alles verkauft, damit er diesen Film produzieren kann. Ja,
das ist schon krass.
Im Kino. Ich weiß nicht, ob der immer noch läuft.
Ich glaube, der läuft noch, ja, so vereinzelt. Aber
der wird safe irgendwann nochmal auf irgendeinem Streaming-Angebot zu sehen sein. Ist eine Erfahrung.
Ja.
Ist eine Erfahrung. Also keine, die ich nochmal durchleben möchte, aber
die du empfiehlst.
Empfehle ich, ja. Das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren oder so solche Scary Rooms, wenn man bei so einem Fest oder sowas und so sagen kann, okay, ihr könnt euch erschrecken lassen, sowas. So ein bisschen masochistisch. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
Das Grauen auf Ansage.
Ja. Ich muss ein bisschen mit einem Blick auf die Zeit mahnen. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde und ich könnte auch noch ewig lange quatschen. Macht sehr Spaß gerade, muss ich sagen. Ich würde aber, wir hatten das ja im Vorgespräch schon besprochen, du bist ja Redakteurin und nicht Filmemacherin. Da hast du dich ja auch sehr von abgegrenzt und vor allem von diesem Gedanken von wegen, ah ja, die Leute, die es als FilmemacherInnen nicht geschafft haben, die gehen dann halt in die Redaktion und so, dass es eben nicht so ist. Ich glaube ja.
So, aber das im Vorgespräch habe ich das gesagt.
Ja, genau. Ja.
Ups, schneiden wir raus.
Dass das irgendwie... wir haben ja eben trotzdem dieses Gedankenexperiment, was wir immer durchführen. Hättest du gerade, weil du ja auch eine Leidenschaft gegenüber den Film hast, die beim kleinen Fernsehspiel gemacht werden und so, hättest du eine Idee oder irgendwas, also was wäre der Film, den du machen würdest, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest?
Ja, das hast du angekündigt, dass du es fragen willst, aber ich finde das ja, ich finde es fast beruhigend, dass ich das Gefühl hätte, wenn ich einen Film machen könnte, wüsste ich einfach ein paar Leute, denen ich das Geld geben würde dafür.
Cool.
Und deswegen habe ich fast das Gefühl, dass ich an der richtigen Position arbeite.
Ja.
Was mir schon noch Spaß machen würde, was ich gerne mal probieren würde, wäre was zu inszenieren. Aber ich habe mal ein Drehbuch versucht zu schreiben. Ich weiß, wie sauschwer das ist. Ich weiß, dass ich das nicht kann.
Mhm.
So. Und mein Beruf ist auch weit entfernt von selber Drehbuch schreiben. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Deswegen...
Okay.
Würde ich dich fragen, was würdest du für einen Film machen? Und wenn ich Geld hätte, würde ich es dir geben, glaube ich. Nein, also...
Machen wir einen neuen Podcast zu, was unsere Filmideen sind.
Genau.
Genau.
Aber also würdest du schon sagen, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, dass dieses Thema verfilmt wird und du hast ja alle Mittel. Du kannst dich in jede Position stellen, du kannst sagen, ich möchte inszenieren, aber du kannst auch sagen, ich möchte nur produzieren. Gibt es da irgendein Thema, wo du sagst, das möchte ich erstmal mal verfilmen?
Ich glaube, die Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung von diesen Filmen gibt es zu wenig.
Oder was möchte ich sehen? Es geht nicht darum, was möchte ich machen, sondern was möchte ich sehen.
Ja, das kann ich schon beantworten. Ich habe ich genieße wenig Filme, die ich sehe, ehrlich gesagt. Viele, weil ich sie so mit einem beruflichen Blick anschauen muss und viele, weil ich irgendwie viel zu viel Thema darin erkenne. So. Mhm. Und ich finde, so ein Film, der antritt, ein Thema zu erzählen, scheitert dann auch oft an dem Zeigefinger, den man an jeder Ecke irgendwie so durchspürt. Also ich mag gerne so Trojaner-Filme, wo man eine Relevanz dann schon spürt, so, das ist mir schon wichtig, ich halte mich für einen politischen Menschen, ich finde, es gibt wahnsinnig viele Missstände und ich finde auch Kunst und Kultur muss sich dem annehmen oder kann sich dem annehmen. Ich vermisse oft eine gewisse Lässigkeit, ich habe jetzt letztens Der Rausch gesehen von Thomas Winterberg, nochmal zweites Mal, ich habe den an vielen Stellen richtig gut gefunden, weil er eine gewisse Lässigkeit mitbringt, weil er sich jetzt nicht windet, auch harte Themen zu erzählen, aber weil er jede Didaktik außen vor lässt. Ich glaube, das ist was mich reizen würde. Ich glaube, ich würde so einen kleinen Trojaner versuchen, wo man nicht genau weiß, warum dieser Film entstanden ist, aber am Schluss hat man so ein paar Sachen, an denen man kaut. Und ich finde Humor und so ein bisschen sich nicht so selbst ernst nehmen immer wahnsinnig charmant und gut und das fehlt total. Also ich finde Filme, die, wo man merkt, da ist auch noch eine Leichtigkeit und da nimmt sich nicht alles so bierernst herrlich, davon finde ich viel zu wenig und das feiere ich sehr, wenn ich sehe und wenn ich es könnte, würde ich es selber herstellen. Aber wie gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich wüsste ein paar Leute, die dann nicht nicht dieses Geschenk gerne weitergeben.
Thema sich selber nicht zu ernst nehmen, wir melden uns.
Ich habe schon gesehen, das grinst.
Ja, das ist, also in unseren 5 Projekten, die wir gemacht haben, ist das so ein Ding, was sich durchgezogen hat.
Ja, ganz wichtig.
Ja, genau. Okay, cool. Auch wieder eine sehr, sehr spannende Antwort. Dann würde ich sagen, du hast noch ganz viel mitgebracht. Hast du noch irgendwas, was jetzt eben nicht aufgekommen ist in dem Interviewgespräch, wo du sagen möchtest, oh, das ist mir so wichtig, dass die 70 Menschen sich jetzt gerade zuhören oder die 20, keine Ahnung.
Variiert immer stark.
Genau, dass die das noch hören so oder dass es hier quasi in dem Podcast noch vorkommt.
Ich nutze das tatsächlich, um Werbung zu machen für das kleine Fernsehspiel. Und zwar mache ich das nicht, weil mir die mein Gehalt zahlen, sondern weil das, finde ich, nach wie vor eine Institution ist, die sich bemüht, auch gewisse Gedanken und Überlegungen, die man hat, wenn man Filme macht, nicht so ernst zu nehmen gleich von vornherein, sondern eben auf das Thema, auf die Handschrift, auf den Film, auf das Projekt, auf die Biografie der MacherInnen zu legen. Das ist ein Riesenluxus, für den ich auch irgendwie dankbar bin. Das ist jetzt auch, also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass alle diesen Auftrag haben, den wir haben. Ich finde den toll, ich arbeite da sehr gerne. Aber ich habe natürlich auch ein großes Bedürfnis, dass die Filme, die da entstehen, von tollen Filmschaffenden gesehen werden und dass die ihr Publikum finden. Davon bin ich auch überzeugt. Es gibt wieder Leute, die sagen, ist mir völlig egal, ich mache das für mich, ich mache das für meine Bubble. Ich finde, wir haben alle eine große Verpflichtung, uns mit diesen Tools auseinanderzusetzen. Nicht in der Entscheidung, welchen Film machen wir, sondern dann, wenn er da ist, den möglichst gut dort zu platzieren, wo es ein Publikum gibt, der Film was angeht. Nein, jetzt sage ich was.
Ich habe das noch so gemeint.
Ihr wisst, was ich meine. So, das finde ich irgendwie total wichtig. Da müssen wir auch alle immer noch besser werden. Diese Tools verändern sich. Diese Tools haben viel mit neuen Technologien zu tun. Die sind teilweise auch wirklich ugly, aber ich finde, wir müssen da fluide bleiben, wach bleiben und uns damit auseinandersetzen, um die Dinge, die entstehen können, möglichst ohne viel Beeinflussung auch dorthin zu bringen, wo sie appreciated werden. Das ist mein Bedürfnis.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr schöner Wunsch. Also sind wir da auch sehr dankbar, dass das kleine Fernsehspiel existiert.
Ja, und wir sind sehr dankbar dafür, dass du hierher gekommen bist, um über das kleine Fernsehspiel zu sprechen und eben quasi auch nochmal da diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Auf eine Art und Weise.
Ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich mich eingeladen habe. Das war sehr schön mit euch.
Ja, das können wir nur zurückgeben.
Und ihr habt jetzt 21 Zuhörer, weil ich habe euch fasziniert.
Ja. Sehr gut.
Okay.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von dir und wir beide machen dann gleich noch weiter mit den Film-News und den Neustarts für November.
Genau, und möchtest du noch, du hast das letzte, eigentlich hat der Gast immer das letzte Wort.
Genau,
stimmt. Noch was sagen?
Ich habe doch schon was gesagt. Ich habe schon alles gesagt.
Sorry.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Alles klar. Danke schön, dass du hier warst. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Film News.
Frankfurt macht auf groß. Bald hat das Warten ein Ende. Gegen Ende des Jahres soll in Frankfurt am Main der allererste IMAX-Saal in Mittel- und Südhessen eröffnen. Mitte Dezember sollen die Arbeiten in Saal 5 im Sinister Metropolis, dem zweitgrößten Kino der Kette in Deutschland, abgeschlossen sein, sodass man künftig auf IMAX gedrehte Filme auf der 21x11 Meter großen Leinwand und dem neuen innovativen Soundsystem erleben kann. Neuer Nolan. Nach dem Oscar- und Boxoffice-Erfolg Oppenheimer wurde nun der neue Film von Erfolgsregisseur Christopher Nolan angekündigt. Worum es gehen soll, weiß man natürlich noch nicht, ein Startdatum gibt es aber schon. Am 17. Juli 2026 soll uns Universal das neue Nolan-Werk bringen und mit von der Partie sind bereits Matt Damon und, Achtung, Spider-Man-Darsteller Tom Holland. Filme ändern dich. An der Stanford-Universität wird derzeit eine Studie durchgeführt, deren erste Ergebnisse nahelegen, was man schon lange vermutet hat. Eine Filmerfahrung kann für mehr Empathie sorgen. Zugrund dieser Studie lag der von Barack Obama produzierte Just Mercy mit Jamie Foxx, in dem der Hauptcharakter fälschlicherweise zum Tode verurteilt wurde. Teilnehmende der Studie wurden darum gebeten, auszusagen, ob sie mit der Figur mitfühlen können, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die sich Interviews von tatsächlich Inhaftierten anschaut. Tatsächlich fiel das Ergebnis stark unterschiedlich aus und 20% der Leute, die Just Mercy schauten, waren anschließend entschiedener gegen die Todesstrafe. Derzeit werden MRT-Scans durchgeführt, um zu analysieren, ob die durch den Film gesteigerte Empathie auch unsere Gehirnstruktur verändere.
Ja, ja. Dankeschön für die Film-News, Erik.
Ja, wir sind jetzt übrigens nur noch das zweite Jahr, jetzt gerade kurz nach diesem Cut.
Oh, lol, stimmt.
ich muss sagen, ich habe halt so ein bisschen recherchiert, ich war diesmal auf der Seite vom Hollywood Reporter. Mhm. Und gerade der letzte Artikel ist das so ein klassischer Klatschartikel, wenn es um eine wissenschaftliche Studie geht, weil da ist noch, also es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen und das sind nur die ersten Ergebnisse, die darauf hindeuten und so, und es wird so aufgebaut mit, ja, es ging um so einen Congressman oder irgendwen und der war nämlich bei der Premiere von Just Mercy, die Barack Obama irgendwie im Weißen Haus gemacht hat, weil Barack Obama jetzt auch Filmproduzent ist und so, und hat dann gesagt, ja, und irgendwie, ich habe richtig mit ihm mitgefühlt. Ich frage mich, warum das eigentlich noch niemand so mal untersucht hat, dass ob Filme halt was mit einem bewegen, sozusagen. Und dann so, ja, dann mach das doch einfach, und dann hat er das gemacht und bla bla bla. Deswegen geht es dann auch genau um diesen Film. Und ja, wie gesagt, es ist eher eine Bestätigung von dem, was man halt schon länger vermutet, dass man Empathie empfindet, während man einen Film guckt. Mhm. Was jetzt richtig spannend wird, werden, glaube ich, die MRT-Scans, um halt zu sagen, okay, was passiert dann neurologisch, aber ich glaube, generell ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise. Ich hoffe, ich habe es ungefähr richtig wiedergegeben. Ist natürlich auch ein bisschen schwer, das mal so zu kürzen.
Ich hoffe auch. Aber ich finde es lustig, dass du sagst, Barack Obama, das im Weißen Haus, der Typ ist jetzt auch schon seit acht Jahren nicht mehr Präsident.
Oder? Ja, ja, aber warte, ich weiß gar nicht, von
oder wann der Film ist. Wegen Biden, die kennen sich ja auch gut.
Genau, das kann, aber ich glaube, der Film ist auch schon was älter. Ich glaube, der ist zu Trump. Ja, der ist 2019 veröffentlicht worden.
Ah, hallo.
Vielleicht ist er auch in seiner Privatresidenz einfach eine Premiere. Ich
weiß nicht. Das Haus zu Hause nochmal nachgebaut.
Genau.
Nee, keine mitgenommen. Ahnung. Sein Lieblingsraum. Nee, ja, voll spannend. Ich habe doch letztens tatsächlich öfter darüber nachgedacht, weil ich jetzt auch momentan merke, okay, in meinem Leben hat sich ja viel verändert und deswegen bin ich ein bisschen ruhiger auch. Da habe ich auch das Gefühl, dass ich mehr mitfühle über Film irgendwie. So eine Sache, die im letzten anderthalb Jahre oder so nicht so krass hatte. Und da musst du dran denken an unsere Veranstaltung, unsere Einführungskurse beim Filmwissenschaft, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass Menschen, dass deswegen so Filme auch gemacht werden, weil sie wissen, Menschen empathisieren sehr stark mit sehr vielen Sachen. Jetzt natürlich nochmal anders mit Aufmerksamkeitsspanne, dass du dann vielleicht einfach gar nicht interessiert bist bei manchen Sachen. Ja. Aber wir haben zum Beispiel das Beispiel genommen mit einem Baum, der gefilmt wird, über Jahreszeiten hinweg zum Beispiel, oder dass Leute daran spielen, dass Kinder dann raufklettern und sowas, dass der Baum auf jeden Fall so ganz viele Sachen erlebt, aber dass er immer nur da steht. Das ist ein Baum. Und dann wird er am Ende des Films, also kann ein Kurzfilm sein, gefällt. Ich weiß gar nicht, ob es den Film gibt. Ja. Ich glaube, es gibt nur den Song, Mein Freund der Baum. Aber diese Geschichte ist deswegen da, passt dazu, weil man dann halt mit dem Baum, weil man sich traurig fühlt. Ich habe den Baum lieb gewonnen. Einfach nur, weil ich ihn sehe. Und es ist ein Baum.
Ja.
Das ist wie bei Everything Everywhere All at Once, wenn man halt diese Steine sieht. Es sind im Endeffekt nur Steine, aber man kann den halt durch den Kontext auch nochmal sieht man denen was an.
Ja, ich finde auch, jetzt wo wir waren ja letztens in im Sinister Metropolis für eine ganze Nacht und haben uns die drei Back to the Future Filme angeguckt. Mhm. Und ich finde, da gibt es auch dieses gute Beispiel davon, wie wenn, Spoiler, wenn der DeLorean quasi am Ende tatsächlich zerstört wird vom Zeitreisezug von Doc Brown und ich mir wirklich denke, oh, das macht was mit mir.
Nee, warte mal, der Zeitreisezug hat den nicht kaputt gemacht.
Nicht? Was ist ein anderer Zug?
Das war ein anderer Zug, der gerade kam, deswegen sind einfach die Strecke weitergefahren und kam dann random halt auf einmal ein Zug.
Ach so, ja stimmt, genau, okay, dann war es nicht die Zeitreise. Genau, aber ja, das ist was mit mir gemacht hat, weil der DeLorean irgendwie auch einen Charakter in diesem Film hat und halt auch man viel mit dem verbindet. Mhm. Ne? Deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall. Ich finde, das ist natürlich auch eins der Dinge, die Film gucken so besonders macht, dass man mit den Figuren mitfühlt. Auch als körperliche Erfahrung übrigens, ne?
Ja. What my fingers knew.
Ja, was? Also da gibt es einen Text, der so heißt.
Ja, und da geht es um eine Kinoerfahrung,
ja.
was mit dem Körper passiert, weil sie so getriggert wurde von dem, was sie sieht,
ja.
Weil es halt auch dieser dunkle Raum ist. Da geht es auch nochmal um Unterschied zwischen Film gucken und Kino, im Kino und Film schauen.
Ja,
ich dachte,
stimmt.
Ich dachte, darauf meintest du, wolltest gerade anspielen.
Ich dachte einfach daran, dass ich so eine Abwehr-Schmerzreaktion habe, wenn ich sehe, dass jemand die Zähne rausgeschlagen werden im Film oder so ein Zehennagel rausgerissen wird oder sowas. Oh.
Ja, deswegen habe ich auch mein Problem mit Horrorfilmen. Body Horror finde ich dagegen eigentlich ganz interessant. Mhm. Aber wenn irgendwie was zu krass ist, dann denke ich mir auch immer, es ist nur ein Film.
Ja.
Es ist nur ein Film. Genau, ja.
Ja.
Deswegen interessante Studie, interessantes Thema. Aber wollen wir über andere beiden Sachen auch noch sprechen?
Ja, ich glaube, bei dieser Studie wird man auch, vielleicht halte ich euch da ja auf dem Laufenden. Mal gucken, was dann noch so kommt.
Da
wird auf jeden Fall noch, eine Studie dauert ja immer eine Ewigkeit. Ich freue mich sehr über den IMAX-Saal.
Ja,
das absolut, ist auch mal, also wir sind ja, ne, in Kooperation mit den Athos Kinos Frankfurt, aber das sind es da gerade. Wir haben ja auch lange drauf gewartet, bis hier mal irgendwo ein IMAX. Der nächste IMAX, der hier in der Nähe ist Karlsruhe. Und das ist halt echt eine Weile hin.
Und warum gibt es in Karlsruhe ein, aber nicht in Frankfurt,
ja, genau,
am Main?
Genau, das frage ich auch, gerade weil Frankfurt ja dieses Level hat von wegen, oh, wir sind so groß und wir haben diese Skyscraper und so. Und dann, ja, da gibt es halt einfach keinen IMAX-Saal. Mhm. Ich dachte auch, gäbe keinen IMAX-Saal in Hessen bisher. Das hat das Journal Frankfurt auch so geschrieben. Auf der Website vom Sinister Metropolis steht aber eben, Süd- und Mittelhessen hat noch keinen IMAX-Saal. Denn in Kassel gibt es nämlich einen IMAX-Saal. Ja.
In Kassel?
Ja, da wollten wir eigentlich auch mal mit unseren Freunden aus der Heimat hin, weißt du es noch?
Ja, ich wusste nicht, dass es Kassel waren, aber ich dachte auch.
Genau. Ja, ich aber it's about time. Ich freue mich, wenn es sobald zugänglich wird und man halt, also ich werde, so Filme, die im IMAX rauskommen, werde ich dann nicht mehr im IMAX gucken. Weißt du, das ist ja
wirklich, die sind auch teurer, ne?
Ja, aber vielleicht ein Fünfer oder so.
Das ist schon viel. Schau mal, für 5 Euro pro.
Ja, es kommen ja nicht so viele Filme im IMAX raus, die ich mir wirklich angucken möchte. Das sind ja vielleicht 3 pro Jahr oder so.
Ach so.
Denke ich jetzt.
Ja. Also,
ich freue mich da drauf.
Ich freue mich,
vor allem, das überhaupt mal zu erleben. Wir haben das noch nie erlebt.
Aber ich glaube, ich würde auch ganz gerne. Es wäre ganz gut, wenn man erst normal, also was ist das normal, wenn man nicht analog IMAX schaut und dann vielleicht mal nach Prag geht oder sowas und 70mm IMAX schaut.
Mhm.
Das muss nochmal andere Erfahrung sein. Ich glaube, oder in London, gibt es in London auch 70mm IMAX?
Weiß ich gar nicht. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, als ich da war. Aber wir waren ja sogar letztens in Prag und haben es dann versäumt, da in 70mm IMAX zu gehen.
Da lief aber auch kein aktueller Film, den ich in 70mm IMAX sehen wollte oder der auch 70mm IMAX gedreht wurde. Die einzigen Filme, die haben einen gezeigt, die haben Interstellar nochmal gezeigt.
Ja, der das wäre doch viel geiler gewesen, als irgendeinen aktuellen Film zu gucken.
Ja, wenn es ein neuer Film, ich glaube, wenn ich Oppenheimer letztes Jahr, hätte ich, glaube ich, gerne in 70mm IMAX gesehen. Weil der auch, finde ich, in der digitalen Version, wir saßen jetzt nicht so daran, aber schon nicht weit hinten, da sieht man dann schon halt, okay, da ist der Projektor halt nicht gut genug für.
Ja.
Bei manchen Sachen. Das war auch ganz krass, fand ich, bei Mission Impossible 7.
Mm.
Oder 7? War das der letzte? 7?
Ja, 7 war der letzte.
Der hatte so diese eine Einstellung, nachdem eine Figur gestorben ist. Dann steht Tom Cruise da in so einer, bei so einem Dingens, wie heißt das, so einem Balkon und es ist halt so halbdunkel, aber nicht wirklich dunkel, eigentlich doch hell und das hat so krass gerauscht vom Bild her, naja. Aber ich bin auch riesiger Fan von, also Fan davon, IMAX mal zu sehen, vielleicht hasse ich es, wenn ich sehe, aber ich freue mich da extrem drauf.
Vielleicht kommt dazu mal noch was auf Instagram oder so. Mal gucken, wenn sobald, also wie gesagt, Mitte Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
Ja. Der neue Nolan-Film, okay.
Ja, wo wir gerade bei Oppenheimer und so waren. Ich, wie gesagt, man weiß noch nicht, worum es geht. Das ist ja auch so klassisch für so große Studios zu sagen, ah ja, der kommt dann in 2 Jahren. Aber wir sagen euch noch nicht, worum es geht. Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend. Also Matt Damon hat ja schon häufiger mal mit Christopher Nolan zusammengearbeitet. Mhm. Aber gerade jetzt, wo Christopher Nolan ja wirklich mal so ein Academy-Aufmerksamkeit bekommen hat, die man ihm lange schon gewünscht hat, finde ich es besonders spannend, dass Tom Holland damit spielt. Weil Tom Holland jetzt nämlich auch gesagt hat, ja, Spider-Man 4 geht jetzt bald los und es kommt dann auch noch raus. Und ja, ist wieder ein Multiverse-Film und eigentlich macht mir auch Spaß, das zu machen und so. Aber ich glaube, er freut sich auch drüber, halt mal in einem nicht superhelden Film zu spielen, der vielleicht auch gut ist. Weil das gab's selten.
Ich habe so ein bisschen, ich weiß gar nicht, worum es nochmal geht da. Also ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, was bei Nolan jetzt beim nächsten Film geht. Ich mag ja auch eigentlich immer, dass er halt auf technischer Ebene was Neues ausprobiert, auch mit Tenet. Ich bin da eigentlich riesiger Fan von dieser. Hm. Ich drehe die Zeit um und nebenbei fahren alle gleichzeitig weiter. Ich finde das sau spannend. Da muss ich ihn immer verteidigen, aber es ist halt schon so, dass seine Protagonisten meistens halt der gleiche weiße Mann ist, der einfach in seinen Filmen vorkommt. Oder dass halt auch teilweise sehr konservative Erzählmuster sind und Themen, einfach dieses Autoritätsding und so.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich müsste mir eigentlich nochmal Dark Knight und Dark Knight Rises anschauen, weil ich glaube, Dark Knight Rises bricht es halt so ein bisschen auf, weil er zeigt, okay, dass das Dark Knight gemacht wird am Ende. Das hat halt nicht gehalten. Aber der Film erzählt gleichzeitig halt nicht davon, dass die Öffentlichkeit dagegen irgendwie was macht. Das hat es halt einfach hingenommen. Von wegen, ach so, war gelogen. Ja, scheiße, ne? Na gut, hat trotzdem funktioniert. Und Dark Knight Rises hat auch das Problem, dass er halt wieder zeigt, von wegen, oh nein, die armen, reichen Leute. Paradoxe, lustige Wortwahl gerade.
Stimmt, ja.
Weil es gibt eine Szene, da werden die so von ihren Häusern so gezogen, von wegen, jetzt kommt ihr denn alle raus, jetzt haben wir euch, die Diktatur des Proletariats. Mhm. So, das ist halt sehr plakativ.
Ja, ist ja auch bei Oppenheimer zu kritisieren, gerade weil es ein Historienfilm ist, zu sagen, naja, hier hat jemand die Atombombe gebaut. Mhm. Guck mal, wie schlimm der und darunter geleitet hat, dass er die Atombombe erfunden hat. Also natürlich ist es auch eine Geschichte, die irgendwie interessant ist zu erzählen und so, aber ja, sind halt auch Menschen gestorben. So, also und ja.
Aber besser, als wenn da jetzt der Typ kommt und sagt, ich habe die Atombombe gebaut. Also geil. Ich habe so viel Geld bekommen dadurch.
Egal, ja.
Macht
alle das gleiche wie ich.
Ja.
Mir egal, wo die noch so landet.
Stell dir vor, also wenn die Bombe so gedroppt wird, dass es dann halt so triumphal aufgebaut wird.
Mit ja, stimmt. So.
Also das ist ja schlimmer gewesen.
Ja,
das. Aber ich verstehe vollkommen deinen Kritikpunkt und das stimmt auch. Es ist halt auch wieder so dieses Unmenschliche im Menschen, dass man halt einfach Sachen, die auch furchtbar sind, interessant findet.
Ja.
Vor allem Sachen, die furchtbar sind, weil deswegen gibt es ja auch so viel Nazi-Content.
Ja. Und True Crime in letzter Zeit.
Das ist aber deswegen auch ein riesiger Kritikpunkt zum Beispiel in Glorious Bastards. Mhm. Gesagt, Leute, es ist halt schon eine Fetischisierung und genau so wollen die Nazis ja dargestellt werden, so überintelligent und alles Mögliche. Und man spielt ihnen eigentlich in die Karten.
Ja.
Deswegen ein sehr zwiespältig ist,
Ambivalent,
das passt. Sehr ambivalentes Thema.
Ja.
Sollen wir mal vielleicht eine eigene Podcast-Folge drum?
Genau, aber jetzt gucken wir erstmal, jetzt laufen wir erstmal weiter hin, ne? Also IMAX, Nolan, Kopf, Empathie. Und jetzt hören wir aber mal, was du meinst bereits, die November-Starts werden sehr interessant. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Neustarts im November. Gladiator 2. Vor Jahren musste Lucius den Tod des geliebten Helden Maximus durch die Hand seines Onkels miterleben. Jetzt ist er gezwungen, selbst das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust regieren. Die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel und mit Wut im Herzen muss sich Lucius auf seine Vergangenheit besinnen, um die Stärke zu finden, den Ruhm Roms seinem Volk zurückzugeben. Das lang erwartete Sequel zum 2000 erschienenen Kultklassiker Gladiator 2 von Ridley Scott mit Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington und Joseph Quinn startet am 14. November in den deutschen Kinos. No Other Land. Im Mittelpunkt von diesem Dokumentarfilm steht der junge palästinensische Aktivist Basel Adra aus Massafayotta, einer Sammlung von kleinen Dörfern südlich von Hebron im Westjordanland. Die Häuser der Palästinenser sollen einem israelischen Truppenübungsplatz weichen. Mit Bulldozern reißt die Armee darum das Zuhause von vielen Einheimischen ab. Zusammen mit dem israelischen Journalisten Yuval Abraham und seiner Kollegin Rachel Zohar sowie dem palästinensischen Fotografen Hamdan Balal filmt Basel die Zerstörungen und den Protest der Dorfbewohner dagegen. Auch Gewalttaten israelischer Siedler und der israelischen Armee werden thematisiert.
No Other Land von Basil Atra, Hamdan Balal, Yuval Abraham und Rachel Zohar startet am 14. November in den deutschen Kinos. Emilia Perez. Rita, eine erfolgreiche Anwältin, hat trotz ihres Talents meist ihrem Chef den Ruhm überlassen. Doch Kartellboss Manitas Del Monte hat ihr Können erkannt und beauftragt sie mit einer heiklen Mission. Del Monte möchte das kriminelle Leben beenden, ein neues Leben als Frau beginnen und die eigene Familie in Unkenntnis lassen. Rita soll dafür den passenden Arzt für die Geschlechtsangleichung finden und ein neues Zuhause für Del Montes Ehefrau Jessie und die Kinder organisieren. Doch der Neustart gestaltet sich schwieriger als gedacht. Bei Emilia Perez handelt es sich um einen Musical-Film von Jacques Audion mit Zoe Saldana, Carla Sofia Gascon und Selena Gomez. Kinostart ist der 28. November in Deutschland. Und weitere Filme, die im November starten, sind unter anderem Blitz, Spiders, The Piano Lesson, Wicked Teil 1 und Vaiana 2.
Ja, habt ihr Disney, ich habe euer Vaiana 2 als allerletztes genannt, weil es so langweilig ist. Ich hab nicht mal den Trailer gesehen.
Dazu. Ah, echt? Ich habe den Trailer im Kino gesehen und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Okay. Also ich glaube, ich gucke mir den auch an im Kino.
Du isst ja auch gerne aus Mülltonnen.
Ich gucke aber noch so ein bisschen auf die Kritiken, weil das... ja, aber das war im Vorgespräch. Das haben wir privat besprochen. Ja, der erste Film ist auch richtig gut. Also es ist ein moderner Disney-Klassiker. Deswegen mal gucken. Wobei ein bisschen eine Red Flag ist, dass der zweite Teil eigentlich hätte eine Serie sein sollen.
Echt?
Ja, das ist immer nicht. Also es wurde als Serie entworfen, was ich interessant finde, weil normalerweise werden so Dinge dann eher als Serie umgesetzt. Ja. Oder auch andersrum, ein Kinofilm vorgeschlagen wird und dann als Serie gemacht wird. Ja, das ist auch eine Red Flag.
Bei der Kenobi-Serie anscheinend so gewesen.
Ah, ja. Ja, stimmt, genau.
Krass.
Ja, genau, so war das bei Vaiana wohl, aber ja, gucke ich mir glaube ich an, weil ich werde mir glaube ich nicht Wicked angucken. Ich finde, dieser Film sieht so furchtbar aus.
Ich habe auch gar kein Interesse einfach.
Ich dachte, er startet erst im Dezember, aber ja, auf jeden Fall.
Ich meine, dass er jetzt diesen Monat startet.
Ich mag die Musik aber eigentlich vom Musical, aber ich glaube, dann würde ich mir einfach das Musical angucken.
Ja,
keine Ahnung. Spannend, ich wusste nicht, dass Emilia Perez ein Musical ist. Ich hatte von dem Film gehört.
Ah, ich noch nicht
davor. Warum habe ich vorher von dem Film gehört?
Weil
Selena Gomez damit spielt und ich halt eben eine Phase hatte, wo ich mich ganz, ganz viel mit den Disney Channel Stars auseinandergesetzt habe. Also ich mag auch Selena Gomez sehr gerne. Ich bin ein großer Fan von Only Murders in the Building und so und freue mich darüber, dass sie immer wieder quasi in einem Film wirklich mitspielt, der auch eben so Anerkennung bekommt. Auch Zoe Saldana hat jemand dazu geschrieben, I'm always glad to see Zoe Saldana when she's not blue or green. Weil sie ja also eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ever ist, aber man ihr Gesicht halt so, also ihr Gesicht selten unverkennt sieht, weil sie nämlich in beiden Avatar-Filmen mitgespielt hat und eben im MCU als Gamora zu sehen ist. Deswegen.
Gamora.
Ja. Preach Zoe Saldana. Ich freue mich drauf. Klingt auch nach einem interessanten Plot. Genau, und der hat ja, wo war der? Venedig? Kann?
Oh, ich glaube, kann.
Kann und hat er auch ganz gut. Aufmerksamkeit erzeugt, glaube ich. Also, das soll ordentlich sein.
Ja, ich finde es auch interessant. Wir hatten darüber mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder so, aber Zoe Saldana, da war ich so, du hast nämlich auch sie immer so ausgesprochen: Zoe Saldana, mit diesem Enje im Spanischen. Und ich war so, hey, die ist Zoe Saldana. Mhm. Und sie war auch, soweit ich weiß, wurde immer so geschrieben. Aber jetzt habe ich das erste Mal sie auch in offiziellen Artikeln mit Enje gesehen. Und damals hattest du einfach die richtige Intuition schon, weil das auch tatsächlich ihr echter Name ist.
Ja.
Also vielleicht.
Ich glaube, es ist nicht nur Intuition. Ich glaube, ich hab den Namen auch mal mit Enje gesehen.
Ah, okay.
Also ich glaube, irgendwo stand er mal so geschrieben.
Ich dachte,
aber du hast recht, wenn ich nachher google, dann steht nur, also ohne das Enje. Aber auf Wikipedia ist mit.
Also das Enje ist ja dieser. Das Ungefährzeichen, was man macht, über dem N.
Genau, diese Welle, diese Tilde.
Das spanische Enje.
Dass man dann quasi NJ ausspricht.
Halt genau. Deswegen, das fand ich ganz interessant, dass es dann auch das erste Mal war, dass ich den Namen so gelesen habe mit Enje. Sonst habe ich nie mit Enje gelesen, obwohl das halt anscheinend genauso ihr Originalname ist.
Ja.
Das ist voll spannend, dass man, also was spannend ist eigentlich voll traurig, dass halt, dass man seinen Namen deswegen verändern muss.
Ja.
Ist das natürlich nochmal im spanischsprachigen Raum nochmal was anderes als zum Beispiel im deutschen Raum, weil Diane Krüger zum Beispiel hat sich ja auch umbenannt in Diane Kruger.
Genau. Da frage ich mich auch immer wieder, wenn ich international bekannt wäre, weil ich habe ja auch einen Umlaut in meinem Nachnamen.
Stimmt, ja.
Hätrich Du könntest einfach Hedrich sagen. Also das ist irgendwie. Also Hedrick. Du kannst einfach das die Ä-Punkte wegnehmen und du würdest es trotzdem ähnlich aussprechen.
Bitte nenn dich dann mal Hedrick. Also H-A-T-R-I-C-K. Hedrick.
Hedrick.
Weil so würdest du eh aussprechen, nur dann hast du es halt wirklich auch so geschrieben. Ja,
stimmt.
Eric Hedrick.
Und das ist eigentlich genau. Und das klingt Eric auch. Hedrick. Ne? Eric Hedrick.
I kind of like that sound.
Say that again. You're Brian.
You're a hero, Brian.
Hero, Brian. I kind of like that name.
Oh Gott, die Minecraft-Memes, ich liebe. Ich freue mich so auf den Film. ja. Genau, was wollte ich noch erzählen? Gladiator 2.
Der erste Film hat damals bester Film gewonnen bei den Oscars. Unter anderem auch bester Hauptdarsteller für Russell Crowe, bestes Kostümdesign, bester Ton, beste visuelle Effekte. Also er hat ziemlich abgeräumt. Und ich würde sagen, der zweite Teil tritt in große Fußstapfen. Ich bin froh darüber, dass Ridley Scott trotzdem Regie übernimmt, obwohl es halt ein 20 Jahre späteres Sequel ist.
Über 20 Jahre sogar.
Genau, ich finde den ersten Teil wirklich meisterhaft. Ich finde, das ein richtig guter Film. Aber auch deswegen, weil er so ein tolles Ende hat. Und deswegen... Mhm. Mal gucken, was der zweite mit mir macht. Ich werde mir auf jeden Fall auf einer großen Leinwand angucken.
Ja, also hast du schon die ersten Reviews mitbekommen?
Nee.
Also willst du die mitbekommen?
Ja, sag mal.
Also ich habe, das, was ich gelesen habe, war halt eigentlich ziemlich gut.
Mhm.
Aber das habe ich auch zu Avatar 2 gehört, von wegen, oh, mein Meisterregisseur kommt zurück und macht noch was Gutes.
Mhm.
Deswegen ist es ein bisschen, selbst bei Megalopolis wurde gesagt, oh mein Gott, Francis Ford Coppola und deswegen ist geil. Aber deswegen, glaube ich, sind die nicht so ganz repräsentativ. Ich warte auch noch darauf, bis er im Kino läuft, dass ich ihn auch selber sehen kann. Ich bin halt wirklich nicht so ein großer Fan vom ersten Teil, eben weil er auch so das aufbaut und sagt, oh, das ist so alles sau wichtig und Ehre und Ruhm und deswegen, ich war gestern Abend so müde, das hört man mir auch an.
Ja.
Deswegen fand ich es voll lustig, im Kontrast zu deinen News, weil deine waren so richtig floppig, lippig, so okay. was Film-News und sowas, also so rasende Reporter-mäßig, als würde man gerade so im Mikrofon, als würdest du beim Niagara-Fällen stehen wie bei Bruce Allmächtig und dann so richtig schnell reinsprechen. Oder das war doch Bruce Allmächtig.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und ich denke gerade an Harry Hirsch. Kennst du den?
Ja, doch, schon Harry Hirsch. Also ich fand's gut, das war gerade ein Praise. Ich war gestern ich muss es auch noch machen. Scheiße.
Und dann auch noch Gladiator 2.
Ja, ich habe extra deswegen Vajana rausgenommen, weil ich so war, gar keinen Bock jetzt über Vajana zu sprechen. Genau, ich habe deswegen, ich bin gespannt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass einfach ein Retelling vom ersten Teil
ist. Ja, das befürchte ich nämlich auch. Aber also ich freue mich auch total über Paul Mescal und Pedro Pascal.
Ja, also einfach nur, weil. Aber da liegt halt wieder daran, ich freue mich eigentlich nur auf die beiden Schauspieler.
Ja.
Und nicht auf. Also, das ist ein bisschen das Problem, wenn du halt Leute erstens typecast oder halt auch, also dass du weißt, okay, das erwarte ich, das bekomme ich davon auch. Und halt eben, du schaust dir den Film deswegen an und du schaust dann den Film und denkst dir die ganze Zeit, oder zumindest am Anfang, das ist ja Pedro Pascal und nicht die Figur.
Ja,
das ist das Tolle, wenn du eine Produktion siehst, wo du Leute nicht kennst und dann die Figuren aufnimmst, anstatt, okay, was ist denn die Figur also passend zu der schauspielenden Person.
Ja.
Und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
Aber nee, ich verstehe aber, was du meinst.
Genau.
Das war richtig geil, weil wir vorhin bei Wild Robot waren kurz, ne?
Mhm.
Weißt du, wer in Wild Robot alles mitgesprochen hat? Pedro Pascal hat da mitgesprochen.
Ah, lol.
Und der hat halt den heißen Fuchs gesprochen, also der so ein bisschen attraktiv ist, so ein bisschen wie Nick Wilder in Zoomania.
Ich muss auch an Zoomania denken.
Und ich wusste, ich hatte es aber vorher nicht im Kopf und habe die ganze Zeit auf die Credits gewartet, bis ich das sehe, weil er für mich da in dieser Rolle verschmolzen ist. Mhm. Also ich ihn nicht als Pedro Pascal gehört habe, weil ich auch nicht wusste, dass Pedro Pascal ist.
Ja, ist auch eine Animation, aber das ist ja wieder ein Unterschied zwischen, was siehst du und was hörst du und wie nimmst du es dann wahr und so.
Genau, aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich mal Mark Hamills Stimme höre.
Ah, und macht er auch mit?
Ja, er hat auch mitgesprochen, aber er hat halt das Ant-Billing und er hat halt literally drei Sätze. Also, ne, aber dann habe ich drauf geachtet und habe gesagt, das ist Mark Hamill.
Ah, geil.
Das wusste ich nämlich.
Okay, ja, ich wusste den auch sehen.
Ja, guck ich dir unbedingt an.
Genau, dann
kannst du ihn auch gerne auf Deutsch angucken, um dir Judith Rakers anzuhören als die.
Ja, das finde ich halt lustig. Die hatte schon viele. Hat die nicht auch Elsa gesprochen bei Jana? Jana und Elsa, genau. die Eiskönigin?
Also hätte sie wahrscheinlich auch gesungen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, Helene Fischer hätte das gesungen. Obwohl.
Nee, Helene Fischer hat, glaube ich, nochmal eine extra Sache gemacht. Sie spielt im Tatort mit.
Judith Rakers?
Ja, im Tatort Fegefeuer. Ach so, dort moderierte sie die Tagesschau, während eine Geiselnahme stattfand.
Toll.
Nee, ansonsten steht hier eigentlich nur noch der wilde Roboter.
Die doch viele Synchronarbeiten macht, dachte ich.
Hier steht sie nur als deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin.
Und hat sie keine Filmografie?
Nee, steht hier nicht.
IMDb? PTB,
ist jetzt STF, nicht so wichtig, aber
NFT.
Elsa wurde im Deutschen, gesprochen von Dina Kürten.
Okay. Ja.
Ist eine deutsche Synchronsprecherin.
Ach so.
Man ja, keine. Ne?
Nee, ist auch okay.
Ja.
Genau, No Other Land ist noch gestartet. Oder wolltest du noch was sagen zu White Robot?
Nee, der läuft ja jetzt nur. Also.
Ja. Nee, No Other Land lief ja auf der Berlinale. Also einer von den Filmen, die jetzt auf der Berlinale schon liefen, die wir teilweise gesehen haben, teilweise nur mitbekommen haben.
Ja.
Den haben wir nicht gesehen auf der Berlinale, deswegen können wir zu dem eigentlich nichts sagen. Mhm. Und dann haben wir noch Emilia Perez. Ich muss es so oft neu aussprechen, weil der Akzent liegt auf dem E, auf dem ersten E.
Perez.
Perez. Deswegen glaube ich, wird das so ausgesprochen, außer es ist halt wie so eine Verarsche von der Sprache, wo man es eigentlich doch ganz anders ausspricht. Auch übrigens, sorry, falls ich irgendwelche Namen falsch ausgesprochen habe bei den Filmstarts. Ich war zu müde. genau. Also normalerweise kritisiere ich das immer sehr stark, wenn Leute das so bei Verleihungen oder so ganz falsch aussprechen, sich gar keine Mühe geben oder halt sich vorher nicht überlegen, wie könnte man das denn aussprechen. Ja, habe ich auch nicht gemacht. I'm sorry. Aber ich habe auch nicht die Reichweite. ich habe von dem Film davor noch gar nicht mitbekommen. Und deswegen fand ich das sau spannend, was ich da gelesen habe. Und wollte den dann deswegen auch unbedingt in Neustarts packen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der nochmal Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn er halt seinen Kinostart hat.
Ja.
Ich glaube, dann reden nochmal mehr Leute drüber.
Weil er auch so starbesetzt ist.
Ja.
Das ist voll krass.
Voll, absolut, ja.
Genau, und ich finde, das ist halt auch irgendwie, das habe ich auch gelesen öfter, das hat so ein bisschen ein Pedro Almodovar Vibes. Der hat ja auch, wie hieß denn der Film, den wir gesehen haben, damals im Spanischunterricht?
All About My Mother, Todo Sobre Mi Madre.
Ja, genau, und der hat ja auch oftmals Transsexualität oder generell gegen Heteronormativität oder Heterosexualität unterschiedliche Lebenskonzepte und sowas explored. Und auch, ich habe jetzt letztens Volvere von ihm gesehen. Auch wunderschöner Film. Mhm. Also, was heißt wunderschön? Er ist wunderschön optisch auch und er ist auch sehr, sehr krass. Und das liebe ich eigentlich in seiner Erzählweise, weil der halt auch so auch unkonventionell Sachen erzählt und trotzdem irgendwie so sehr, sehr empathisch. Also man kann so krass mitfühlen mit den Figuren. Den kann ich auch sehr empfehlen. Wirklich, ich glaube, der hat mir auch noch mal deutlich besser gefallen als Toto Sobre Mi Madre.
Das war, glaube ich, einer seiner bekannteren.
Kann sein.
Digger, Volvere.
Ich dachte, Digger. So, what the fuck. Ja. Da spielt auch Penelope Cruz mit.
Genau, Hauptrolle, ne?
Ja. Das ist voll lustig, weil da wird sie halt schon so als ältere Mutter dargestellt und ich dachte so, okay, wann ist der? Und der ist halt von 2006. Deswegen, da war sie wahrscheinlich so Anfang 30 oder so. Also, das ist noch nicht so, also.
Die war 32,
ja. Ja, okay. Würde nicht sagen alt.
Nee.
Ja, genau, sehr guter Film, sehr gute Empfehlung. Emilia Perez, schaut euch das an. Habe ich auf jeden Fall auch sehr,
den will ich mir auf jeden Fall auch unbedingt angucken, ja.
Ja. Genau. Und sonst bei den anderen Starts war ja eine 2. Ich habe, wie gesagt, ja, war ja 1 nicht gesehen. Deswegen.
Was hattest du noch?
Blitz, das ist so ein, ich glaube, ein britischer Film über Menschen während des Zweiten Weltkriegs, wo dann die Nazis angreifen. Also über Leute, die sich halt verschanzen in Häusern. The Piano Lesson ist ein Film, da geht es um eine schwarze Familie in den 30ern, die ein Klavier hat und da geht es auch noch um das Erbe der Sklaverei und wie sie das Klavier benutzen, um Geld zu bekommen, indem sie halt Klavierstunden anbieten, glaube ich. Was hatten wir noch?
Ja.
WrestleMania 3. I don't know.
Wicked,
stimmt.
Ja, da hatten wir ja gerade noch Wicked und Vajana hatten wir ja schon. Genau. Ja, also, ja, guckt auf jeden Fall vielleicht mal.
Ah, Spiders.
Ja, was ist das?
Das ist ein Film, der ist einfach ein französischer Horrorfilm.
Ach so, ah, ich glaube, da hatte ich auch mal von gelesen irgendwo.
Das geht einfach nur darum, dass irgendwelche
Spinnen.
Geil. Also okay. Spinnenhorror. Also das ist für Leute mit Arachnophobie entweder richtig geil oder richtig scheiße.
Also ja,
wenn du
genau,
so masochistisch veranlagt bist und dann auch Arachnophobie.
Ja, das war mein Gedanke.
Das muss ein geiler Film sein dann für dich. ja, deswegen, der soll wohl ganz, ganz lustig sein, obwohl die Prämisse halt sau dumm ist, aber deswegen auch wieder geil ist. Ja.
Ja, vielleicht, wenn ihr Arachnophob und Masochisten seid, vielleicht ist da ja was für euch dabei. Oder generell ist vielleicht für euch was dabei nächsten Monat. Geht also auf jeden Fall ins Kino. Und wenn im Kino nichts läuft, dann geht doch mal in die ZDF-Mediathek.
Genau.
Vielen Dank
in die Arthouse-Kinos.
Genau, oder in die Arthouse-Kinos haben wir jetzt. Ja.
Oder die Kapelle.
Oder ich versuche dich einfach nur zu unterbrechen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein, Felix. Nochmal vielen Dank an Lucia Haslauer für dieses wunderbare Gespräch, das wir vorhin hatten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, danke.
Oder wolltest du noch?
Nee, ich wollte es einfach nur zurückgeben und wiederholen und danke.
Gut, tschüss.
Tschüss.